Es gibt hier in den Fritz-Studios einen Zettel, da steht drauf: nicht trinken, nicht essen, nicht rauchen, keine Drogen, Mobiltelefone aus, Fenster nicht öffnen. Und es gibt Gerüchte, die ich an dieser Stelle weder bestätigen noch dementieren möchte, dass das unter anderem für die folgenden beiden Leute geschehen ist, nämlich Starbuck und Andreas Bog vom Chaos Computer Club. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich bin unschuldig.
Das sagen sie alle. Wo seid ihr hier gelandet? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Naja, 29. Juli ist der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, im Blue Moon gibt es heute Chaos Radio. Und Chaos Radio heißt immer Chaos Computer Club. Ist ja klar, gehört ja zusammen. Und da geht es heute um ein Thema, was ich einfach cool finde, weil es so was Geheimagentenmäßiges hat. Es ist nämlich so, dass die NSA, das ist eine amerikanische Geheimorganisation, ich weiß nicht, ob der Vergleich mit dem BND wirklich zutreffend ist, aber vielleicht könnt ihr euch da was drunter vorstellen, seit langem an etwas arbeitet, was Tempest heißt, ein geheimes Forschungsprogramm, um zu gucken, wie man an elektronischen Geräten Informationen absaugen kann, ohne dass derjenige, der davor sitzt, es mitbekommt. Wenn man jetzt denkt, ach, ist doch total einfach, kann ich einfach irgendwie so abhören oder WLAN mitschneiden, haben die doch schon tausendmal erzählt. Falsch. Es geht heute um elektromagnetische Abstrahlung. Und was das genau ist, erklärt mir jetzt entweder Starbuck oder Andreas.
Ich zeig auf Andreas.
Er zeigt auf Andreas. Andreas, was ist elektromagnetische Abstrahlung und warum machen wir das jetzt 2 Stunden lang?
Also, da stellen wir uns mal ganz dumm, ne, und stellen uns einen Raum vor.
Warte. Okay.
Und in dem Raum, da ist ein elektrischer Leiter gespannt. Und durch diesen Leiter lassen wir jetzt Strom fließen. Und wer sich dunkel an seinen Physikunterricht erinnert, der weiß, so sich bewegende elektrische Teilchen, sondern Elektronen, wenn die ihren Fluss ändern, erzeugen die Magnetfelder. Also sich ändernde Magnetfelder, wenn sich der Fluss ändert. Und wenn die sich vor sich hin ändern, dann breiten sie sich auch im Raum aus als elektromagnetische Strahlung. Das kennt man vom Radio, ne? Da wird es absichtlich gemacht. Das Problem ist das, Elektronik macht das immer und ständig. Also immer in dem Moment, wo sich Elektronen bewegen, in jedem elektronischen Gerät, entsteht Abstrahlung. Ja, der eine oder andere kennt vielleicht das Stichwort Elektrosmog. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Allerdings es betrifft Elektrosmog auch gewünschte Abstrahlung. Es gibt aber auch unerwünschte Abstrahlung. Und das ist eigentlich unser Thema heute. Also, in so einem elektronischen Gerät, das, was da passiert, was auf dem Bildschirm dargestellt wird, was so ein Computer beispielsweise
berechnet. Ich wollte gerade sagen, können wir vielleicht auf, also zumindest am Anfang, später dann okay, aber zumindest am Anfang auf ein bestimmtes elektronisches Gerät beschränken?
Röhrenstrahlmonitor
sind ganz einfach. Das sind, ich glaube, die Hörer sind alle alt genug, um noch diese Monitore.
Ja, man weiß es nicht. Stellt euch also so eine Art Flachbildschirm vor.
Wie Fernseher früher waren, ja.
Genau, okay.
So wie Fernseher früher waren, ein Kathodenstrahlmonitor. Und in so einem Kathodenstrahlmonitor wird ja das Bild aufgebaut von links nach rechts, von oben nach unten. Da wandert so ein Elektronenstrahl lang. Und wie hell der sein soll, das wird dadurch gesteuert, wie viele Elektronen auftreffen. Das wiederum wird dadurch gesteuert, wie groß die Spannung ist, mit der sie beschleunigt werden. Und das wiederum heißt, dass es da einen solchen Leiter gibt, wo mal mehr und mal weniger Elektronen durchfließen. Und das wiederum bedeutet, es entsteht eine elektromagnetische Welle, die man messen kann.
Wow, also.
Sind noch alle mitgekommen?
Naja, darf ich es mal kurz auf meine Art und Weise zusammenfassen?
Ja.
Ein Kathodenstrahlmonitor ist ein Gerät, wo eine Fläche, die leuchten kann, mit was beschossen wird. Nämlich mit Strom quasi.
Genau, mit Elektronen.
Und Strom strahlt halt immer, also was irgendwie jeder sehen kann, der sein Handy zum Beispiel mal irgendwie an seine Lautsprecherboxen hält. Oder ein nicht abgeschirmtes Gerät. Und das kann man irgendwie messen.
Genau.
Und irgendwie heißt in dem Fall, ich kann sozusagen diese Information, die eigentlich auf diese Glasscheibe auftritt und dann bunte Bilderpunkte macht, kann ich auslesen und mir das auch irgendwo anders wieder dran tun.
Genau. Und dieses Messen macht man mit einem Gerät, das einem Radioempfänger nicht unähnlich ist. Denn elektromagnetische Wellen, wenn sie wieder auf einen Leiter treffen, induzieren einen Strom, der wiederum sich genauso verhält wie der Strom, der die magnetische Welle mal losgeschickt hat, die elektromagnetische Welle. Das setzt man im Radio auch die ganze Zeit ein.
Aber das hört sich jetzt so an, irgendwie, als ob ich jetzt irgendwie jeder hingehen könnte und sein Radio nimmt und stellt das mal eben ins Nachbarzimmer und liest irgendwie ab, was.
Also konnte man tatsächlich bei Kathodenstrahlmonitoren so tun. Also man hat kein Radio genommen, sondern einen Fernseher.
Man hat einen alten Fernseher genommen, beim Fernsehempfang funktioniert ja auch so, dass man da einen Empfänger hat und eine Frequenz und dann musste man bloß ein bisschen was umlöten und dann ging das.
Was genau musste man da umlöten?
Man hat keinen Demodulator mehr, sondern man braucht einen Integrator. Das heißt, man muss da an der Stelle noch einen Kondensator reintun. Und
um das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen detaillierter zu machen. Also es gibt ja, die Monitore rasten ja mit einer gewissen Frequenz ab. Das heißt, man muss halt.
Also genau, der Monitor besteht aus Pixeln und diese Pixel werden in bestimmten Art und Weise abgelaufen.
Genau, halt irgendwie zu einer gewissen Zeit wird halt genau dieses eine Pixel angesteuert. Mhm. Das heißt, wenn man halt auf der anderen Seite irgendwie einen Fernseher hat, der halt genau in der gleichen Frequenz, also in dem gleichen Zeitintervall jetzt irgendwie sein eigenes Pixel ansteuert, kann man halt den als Eingang praktisch die Abstrahlung von dem Röhrenstrahlmonitor raufgeben und somit praktisch den Pixel hell machen, wenn er auch auf dem Röhrenstrahlmonitor
ist. Also ich mache eigentlich nichts anderes, als dass ich dem ganz alten Fernseher, den ich habe, sage, pass mal auf, empfang mal jetzt bitte kein Fernsehsignal, sondern empfang mal bitte einfach das, was der andere Monitor da abstrahlt.
Ach, genau.
Wow. Aber das funktioniert heutzutage nicht mehr.
Heutzutage ist es ein bisschen anders, weil wir keine Röhrenmonitore mehr haben, sondern LCD-Monitore.
Damn.
Ja, und da ist das große Problem, dass da ja die Pixel nicht mehr einzeln angesteuert werden, sondern wird eine ganze Zeile auf einmal eingeschaltet.
Das heißt irgendwie, normalerweise beim Röhrenstrahlmonitor gehe ich irgendwie vom ersten Pixel oben links zum letzten Pixel unten rechts oder wie auch immer halt einzeln was fällt und jetzt sagen alle ersten Pixel, alle zweiten Pixel, alle dritten Pixel und so weiter.
Genau, und das macht es komplizierter. Also man kann jetzt nicht hingehen und sich einen anderen LCD-Monitor nehmen und muss dann bloß einen Kondensator einlöten und so ein bisschen Timing machen, sondern man muss dann schon relativ tief in die Trickkiste greifen. Und das sind halt digitale Signale, das ist alles nicht mehr so einfach wie früher.
Nicht mehr so einfach wie früher. So, jetzt haben wir vorhin gesagt, irgendwie, okay, wir nehmen einen alten Fernseher, stellen nebenan und schon ist der Möhren, der Der Möhrenmonitor. Der Röhrenmonitor abgehört. Jetzt sagst du nicht so einfach. Heißt das, wir bewegen uns hier in einem technischen Feld, wo sowas wie die eingangs erwähnte NSA irgendwie Zugriff haben? Oder kann sich das schon jeder zu Hause basteln, wenn er nur will?
Och, das ist, ich denke, das ist lösbar mit Technik, die man sich heutzutage kaufen kann. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man da Millionen für Equipment ausgeben musste, sondern das notwendige Equipment ist eigentlich verfügbar, kostet relativ wenig Geld heutzutage.
Da kannst du eine Hausnummer sagen? Also
ja, für 1000 Euro kann man sich das Equipment hinstellen, das geht. Dann muss man viel selber forschen und basteln. Also wenn man eine Lösung will, die das fertig macht, es gibt so graue Kisten zu kaufen, exportbeschränkt, wo dann einfach das fertige Signal rauskommt, auch Serialleitungen, Tastaturen und so weiter, die sind natürlich nicht so billig. Wenn man selber gewillt ist zu basteln, kann man sicherlich für 1000 Euro schon das passende Funkequipment, Messequipment kaufen.
Da stellt sich mir natürlich die Frage, habt ihr das schon mal gemacht?
Naja, nicht selber gebastelt, aber halt schon mal was abgehört. Also was halt das Schöne irgendwie daran ist, dass die Rechner heutzutage so schnell sind, dass man halt irgendwie inzwischen alles in Software machen kann. Das heißt, man braucht halt nur noch ein kleines Frontend und praktisch die Antenne und irgendwie ein irgendwie Device, was halt ausreichend viele Samples pro Zeit aufnimmt und alles andere. Also die ganze Auswertung und versuchen irgendwie aus den Signalen dann Buchstaben raus zu extrahieren, das macht man irgendwie heutzutage alles in Software im Computer. Da gibt's halt dieses tolle GNU-Radio oder USRP, Universal Software
Radio Peripheral. Ja,
genau. Es gibt eine Open Source Software.
Tempest heißt? Kannst du Tempest aussprechen?
Nee, Tempest ist tatsächlich keine Abkürzung.
Doch, also wohl.
Nein, es ist nicht. Es wird bloß immer behauptet, es
sei
eines.
Temporary Emanation and Spurious Transmission, sagt mir die allwissende Müllhalde Wikipedia. Und die muss es ja wohl wissen.
Die hat aber nicht recht, sondern es hat einfach diesen Codenamen bekommen.
Da ist sogar eine Quellenangabe dabei. Das ist ja nicht häufig so in der Wikipedia.
Nein, das heißt eigentlich nach einem Stück von Shakespeare. Und die Interpretation der Abkürzung wurde hinterher festgelegt.
Also, das behauptest du doch jetzt bloß.
Ich habe Insider-Informationen.
Okay, da haben wir jetzt den ersten Streitpunkt, zu dem ich das hier sagen möchte.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Ihr merkt schon, das ist ein weites Feld. Also elektromagnetische Abstrahlung, da muss man auch Bock drauf haben. Das kann man nicht einfach so machen. Aber wir wollen heute drüber reden, wie einfach es doch eigentlich ist, so verschiedene technische Geräte abzuhören. Einfach, indem man sich daneben setzt und zuhört, was die so ausstrahlen. Wenn ihr da Fragen zu habt, dann könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Und keine Ahnung, vielleicht habt ihr ein bestimmtes Gerät, wo ihr wissen wollt, ob das geht. Oder vielleicht wollt ihr wissen, wie man nicht abgehört wird. Oder vielleicht wisst ihr, ob Tempest eine Abkürzung ist oder auch nicht. Oder ihr wisst, was Rechteckwellen sind und wolltet dazu mal was erzählen. Was auch immer ihr machen wollt, ruft einfach hier an 0331 70 97 110. Aber, das muss ich auch gleich am Anfang dazu sagen, seid uns nicht böse, wenn wir euch nicht sofort reinnehmen, weil es gibt ja so einiges zu klären. Aber, wie gesagt, anrufen, wir kümmern uns drum. So, wo waren wir stehen geblieben?
Tempest selber gemacht.
Ach genau.
Wir hatten auf dem Kongress, CCC veranstaltet ja einmal im Jahr einen Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr, 1998, damals noch im Haus am Kölnischen Park, jemanden, der das vorgeführt hat, und zwar genau die analoge Röhrenmonitorgeschichte, was wir eben beschrieben haben. Mhm. Was auch interessanterweise die einzige Form von Tempest war, über die lange Zeit geredet wurde. Wahrscheinlich, weil es so einfach nachzubauen war. So Mitte der 80er gab es die ersten Veröffentlichungen von einem gewissen Wim van Eck, weswegen Tempest auch unter dem Begriff Van Eck-Strahlung bekannt ist, und der redet halt über analoge Monitore.
Also was der halt damals gemacht hat, ist irgendwie halt durch London gelaufen, durch den Finanzdistrikt, und hat halt genau das getan, wovon wir jetzt hier reden, hat irgendwie mal die Strahlung der Monitore, die da sind, halt irgendwie mal auf der Straße aufgefangen und den Leuten mal dadurch klar gemacht, was da überhaupt passiert. Also ich meine, die Geheimdienste haben das halt schon früher gemacht, irgendwie halt seit den 50ern wahrscheinlich schon, also irgendwie seit so die ersten Computer oder irgendwie elektronischen Geräte aufgetaucht sind. Aber er war der Erste, der es halt irgendwie mal wirklich dann publik gemacht hat und halt auch schon einen ziemlich großen Aufschrei damals hervorgerufen hat, und halt irgendwie alle Leute haben sich irgendwie Hände über den Kopf zusammengeschlagen und wir müssen jetzt mal was dagegen tun, irgendwie Abstrahlung, Abstürmen und so weiter.
Und ist da was dagegen getan worden?
Das kommt drauf an, wo man guckt. Also ein Ausflug, den ich ja sehr empfehlen kann, ist ins Stasi-Museum in Lichtenberg. Da gibt es nämlich den Kupferkeller zu besichtigen. Das ist das Rechenzentrum der Stasi gewesen. Und das war, ich glaube, zwei Etagen je 100 oder 150 Quadratmeter komplett mit dicken Kupferplatten ausgekleidet. Also Decke, Fußboden, alle Wände, an den Türen Dichtungen, einmal komplett ringsum.
Und ohne Fenster wahrscheinlich.
Natürlich ohne Fenster. So, das ist der Kern eines Gebäudes gewesen, außenrum Büros, wie man sowas halt baut. Da kann man sich das mal angucken. Da sieht man auch, dass es irgendwie schon seit Jahrzehnten auch ernst genommen wurde. Das kann man machen. Nur arbeitet es sich immer so schlecht in Büros, die komplett in Kupfer ausgekleidet sind.
Stelle ich mir jetzt auch nur mäßig spannend vor, aber gut.
Ja. Alternative sind speziell abstrahlgeschützte Systeme, die man aber natürlich auch nicht so einfach zu kaufen kriegt. Und wenn man sie zu kaufen kriegt, dann sind sie teuer. Also bemerkenswerterweise ist das Problem wenig bekannt. Also auch in der Industrie, Leute, die sich Gedanken um IT-Sicherheit machen.
Du erzählst mir gerade, das Geheimdienste geht ihr zumindest davon aus, irgendwie schon seit mehreren Jahrzehnten wissen, was da geht. Aber so draußen in der normalen Welt ist es eher egal.
So ist das, ja. Also die älteste Quelle, die ich gefunden habe, ist ein Declassified-Dokument aus den USA, aus dem Jahre 1943, wo also jemand festgestellt hat, dass bestimmte Kryptogeräte den Klartext mit auf die Leitung tun.
Okay, Kryptogeräte sind also Geräte, die sind dafür zuständig, etwas, was ich da reingebe, so zu verschlüsseln, dass es nur derjenige verstehen kann, der sozusagen das passende Gegenstück dazu hat. Und die haben quasi durch die Art und Weise, wie sie es verarbeitet haben.
Genau, also da kam hinten das verschlüsselte Signal raus, aber wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man halt auch noch so ein bisschen Abstrahlung gesehen. Das war jetzt nicht wirklich Tempest, weil es ja leitungsgebunden ist und nicht davon entfernt.
Wie, das heißt also Tempest heißt, also dieses Codewort würde sagen für Abstrahlung heißt nur so, wenn es wirklich
elektromagnetisch abgestrahlt ist. Aber genau. Was man natürlich hätte tun können, ist irgendwie halt auch das Kabel, wo es übertragen wird, sendet natürlich auch Wellen aus. Das heißt, man hätte da
theoretisch halt hätte man es wahrscheinlich auch gesehen.
Also auch Tempest.
Allgemein ist Tempest halt ein Teilbereich der sogenannten Seitenkanal-Angriffe. Das heißt, man hat einen physikalischen Vorgang, der eine Berechnung durchführt, ganz abstrakt gesprochen. Und der sorgt dafür, dass in die Umgebung Dinge abgestrahlt werden. Also ein Beispiel hatten wir Tempest, die Funkwellen. Das andere war die restlichen Ströme, die so auf einer Leitung langlaufen. Es gibt aber noch mehr Fälle. Zum Beispiel kann man auch Geräusche identifizieren. Das heißt, wenn man auf einer Tastatur tippt, macht jede Taste so ein bisschen ein anderes Geräusch. Und auch das kann man analysieren. Das fällt grob mit. Ja, geht sogar über Telefon.
Okay, wartet mal. Ich könnte jetzt mein Passwort raten.
Das ist gehört, aber kurz. Ja. Also das geht tatsächlich. Also es ist halt irgendwie nicht mit 100% die Wahrscheinlichkeit. Also es hat irgendwie immer so eine gewisse, also man sollte halt schon wissen, welche Tastatur derjenige einsetzt.
Okay.
Und halt irgendwie so einen baugleichen Typ schon mal da haben und irgendwie mal 100 Mal auf jede Taste drauf tippen und dann halt so eine Statistik drüber laufen zu lassen. Aber dann hat man halt sehr große Wahrscheinlichkeiten, also irgendwie, das waren halt so 90-95%, mit der
ich
man
ruf
halt
die Tastendrücke. Ich rufe also sagen meine Freundin an, die ich gerade verdächtige, dass sie mit jemand anders irgendwie zugange ist und sag, hier, log dich doch mal bei dem sozialen Netzwerk deiner Wahl ein und gib dein Passwort ein.
Genau, also vielleicht nicht so plump und offensichtlich, aber
oh, das ist aber also so nicht mal zwangsweise nur Passwörter, sondern du kannst natürlich dann halt die Chats irgendwie selber mithören. Also halt was
sie halt zu anstrengend, wenn ich das Passwort erstmal habe, kriege ich ja eh alles. Okay, however.
Geschichte war jetzt mal stehen geblieben,
oder? Oder gibt es einen Anrufer? Genau, es gibt einen Anrufer, den ich gerne reintun würde.
Du, Markus, ich sehe die Anrufer nicht. Du hast vergessen, das Programm zu starten.
Nichts kommt allein hier.
Na, sag mir, wie es heißt.
Das machen wir gleich. Erst würde ich den Michel sozusagen zu uns bitten. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend, Gott, Michel.
Hallo. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt zusammenpasst, denn Michel hat eine Frage zu RFID. Stell mal die Frage und dann sagen wir dir, ob es zusammenpasst.
Ja, okay. Ich wollte mal so fragen, ob dieses Tempus-Projekt, habt ihr ja gesagt, elektromagnetische Wellen werden erfasst, werden analysiert und dann ausgewertet. Wie schaut das aus mit RFID? Ich meine, diese MyFlare-Chips, die werden ja recht gut oft verwendet, sag ich mal Mensa-Karten etc. Inwieweit kann man die denn so direkt auslesen? Jetzt nur, wenn man die benutzt, oder kann man natürlich denn, wenn man ein RFID-Lesegerät hat, natürlich die auch über Entfernung auslesen? Inwieweit wird das denn analysiert?
Also wir haben uns vorhin schon gefragt, ob das halt im Allgemeinen noch zu Tempest zählt, also dieses RFID-Sache, weil eigentlich ist es kein Tempest, weil ja die Daten absichtlich rausgesendet werden. Und Tempest ja eigentlich nur die unabsichtlich ausgesendeten Daten, also das Auffangen der Daten irgendwie beinhaltet. Aber im weitesten Sinne kann man da sicherlich irgendwie auch als, da es halt elektromagnetisch abgestrahlt wird.
Die Ausstattung ist ähnlich. Es ist auch elektromagnetische Abstrahlung. Man braucht ähnliche Geräte, um es zu empfangen und auszuwerten. Und der feine Unterschied ist der, dass ja so RFID absichtlich eine Funkwelle aussendet. So wie ein Radiosender absichtlich sendet. Oder wenn man eine drahtlose Tastatur hat, das sendet absichtlich. Oder ein WLAN oder. Und bei Tempest geht es eher darum, dass Sachen nicht senden sollen. Also wenn man halt keine drahtlose Tastatur hat, sondern eine mit einem Kabel dran und die trotzdem sendet. Darum geht's.
Aber zum Beispiel RFID gab es vor ein paar Monaten ein ziemlich gutes Beispiel, die Schweizer Passlesegeräte, also wo der elektronische Reisepass ja irgendwie auch mit RFID ausgestattet wird. Die wurden mal von dem Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz irgendwie getestet. Unter anderem auch der Crossmatch, also der halt auch in Deutschland eingesetzt wird. Und da haben sie halt genau auch geguckt, in bis zu welcher Entfernung halt diese Kommunikation zwischen Karte und Leser noch abgehört werden kann und sind halt drauf gekommen, dass es halt bis zu 25 Meter halt passiv mitlauschen sehr wohl geht. Und sie haben auch noch getestet, was wir halt gerade schon mal kurz angedeutet haben, dass die Informationen halt auch in das Stromnetz eingespeist werden. Das heißt, irgendwie dieser Kartenleser steckt halt in der Steckdose drinne. Und was sie gemacht haben, ist einfach irgendwie die nächste Steckdose im übernächsten Raum genommen, haben sich da halt irgendwie rangeklemmt und haben halt über den Stromverbrauch beziehungsweise über die Strahlung, die halt auf der Stromleitung drauf ist, haben sie halt die Daten
mitgelauscht. Die elektrische Abschaltung geht so weit, dass ich habe ein Gerät, das verarbeitet Daten. Und das steckt natürlich an der Steckdose, weil es ja Strom braucht. Und ich stecke mich eine andere Steckdose im selben Haus und kann dann auslesen, was da passiert?
Ja. Also die Daten, die ich dazu gefunden habe, waren, also dass es bis zu 500 Meter durchaus noch machbar ist. Das heißt, irgendwie, du musst dich halt irgendwie ins gleiche Haus, in den Keller setzen und solltest, also musst du natürlich irgendwie gut filtern können, weil du halt ein bestimmtes Ziel hast. Aber im Endeffekt, wenn du halt das nötige Equipment hast, dann geht das auf jeden Fall, ja. Und das haben auch schon Leute gezeigt. Also irgendwie jetzt auf der, wie ist diese komische Konferenz in Las Vegas, die gerade stattfindet?
Black Hat heißt
die. Black Hat. Gibt es halt einen Vortrag dazu, könnt ihr mal einfach Black Hat und Tempest beziehungsweise Stromnetz, Powerline irgendwie googeln und da gibt es bestimmt eine Beschreibung dazu.
Und wenn ihr den Link habt, könnt ihr gleich ins Wiki schreiben zum Chaos Radio. Das gibt es nämlich. Was außerdem noch am Start ist, ist ein IRC-Kanal, der ist bei, oh Gott, wisst ihr die Adresse? Freenode irgendwie?
Irk.freenode.net. Und der Kanal heißt Raute
Chaos Radio. Oder ihr geht einfach auf chaosradio.de, da gibt es auch einen Link zur aktuellen Sendung, zum Wiki. Und da gibt es auch wie ihr einfach nur mit Browser in diesen Chat reinkommt, ohne einen eigenen IRC-Client. Alles kein Problem. So, Michel, ist das deine Frage? Ist die beantwortet worden?
Ja, danke schön.
Wunderbar. Dann viel Spaß noch mit deinen RFID-Chips.
Also ich habe noch eine kurze Anmerkung zu den Leuten auf der Black Hat. Am besten mal nach Andrea Barsani und Daniele Bianco googeln. Das sind die zwei, die das gemacht haben.
Alles klar, Strom. Jetzt sitze ich hier in meinem Studio und frage mich gerade so, habt ihr so ein ganz paar Geräte? Lassen die sich denn alle abhören? Also ich würde sagen, also dass es geht, ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile klar. Ich würde mal fragen, ob ihr das schaffen könnt. So, da hätten wir zuerst hier meinen schönen kleinen Bildschirm, wo die Telefonanlage dran ist, wo ihr anrufen könnt. Unter 0331 70 97 110 könntet ihr zum Beispiel sehen, wer jetzt gerade anruft.
Wenn du mir die Software starten
musst, könnte ich hier drüben aufziehen. Nicht, wenn du nicht. Ja, das machen wir gleich, wenn die Nachrichten kommen. Genau, aber so das wäre möglich.
Also das ist halt ein LCD-Display, haben wir ja vorhin schon angesprochen, ist nicht ganz so einfach wie die alten Kathodenstrahlröhren, aber ist auf jeden Fall machbar.
Was heißt machbar?
Na, wir machen das mal an einem anschaulichen Beispiel, ne?
Ja.
Da gibt es diese Wahlcomputer.
Moment mal. Okay.
Ja, die haben wir uns schon vor einer Weile mal angeguckt. 2006 war das in Holland. Die holländische Variante des Wahlcomputers, der auch in Deutschland hier eingesetzt wurde. Und da haben wir noch relativ simples Equipment, sage ich mal, gehabt. Und da konnte man aber trotzdem, wenn man auf die richtige Frequenz gedreht hat, so einen Funkscanner, also einen Funkempfänger, was waren das für Frequenzen? Ich glaube auf 30 und auf 50 Megahertz und auf 150 Megahertz haben wir das Signal gehört. Konnte man das da ranhalten, dann macht das Brrrr. Fanden wir schon mal spannend. Irgendwie konnten da nicht viel analysieren, weil dieser Empfänger keine besonders große Bandbreite hatte. Und dann haben wir drauf rumgekriegt und dann macht es plötzlich nicht mehr Brrrr, sondern macht das Brrrr. Dann haben wir uns gewundert. Dann haben wir nochmal eine andere Taste gedrückt und dann macht das wieder Brrrr. Okay. Das haben wir eine Weile gemacht, dann haben wir rausgefunden, dass es da eine Partei gibt, nämlich die konservative Partei in den Niederlanden, da gibt es ein E mit einem Akzent drauf im Namen. Die anderen haben das nicht. Das ist also ein Sonderzeichen. Und dieses Sonderzeichen, das kommt irgendwo aus diesem Display raus und offensichtlich aus einem anderen Speicher, wo der Chip länger nachdenken muss, wo er das jetzt hernehmen muss.
Also was sie halt gemacht haben, die normalen Buchstaben haben sie halt per ASCII-Zeichensatz genommen und dieses Axon haben sie halt irgendwie als Grafik
genau, deswegen hat es
dargestellt.
Länger gedauert.
Also,
und so ein Display, ich bin ja noch nicht ganz fertig,
okay,
ich
wäre
jetzt nochmal fertig.
Ich glaube, nur bei ASCII-Zeichen haben wir gerade mal Leute verloren. Also es geht einfach darum, dass sozusagen das Buchstaben ja letztendlich auch nur Zahlen in dem Rechner drin sind und die normalen Buchstaben und die Buchstaben mit dem mit dem Sonderzeichen oben drauf sind sie auf verschiedene Arten und Weisen abgespeichert worden.
Genau, ja. Und so ein Display, das wird ja immer so von links nach rechts dargestellt, sogenannte Refresh. Sieht man ja auch an Monitoren, die flackern immer ein bisschen, das ist bei den LCDs nicht anders. Und da er länger gebraucht hat, um sich diesen Buchstaben auszudenken, hat er also das Display nicht mehr so oft pro Sekunde neu gemalt. Und das war der Unterschied, den man hörte. Man hörte also den Refresh von dem Display, die Bildwiederholfrequenz, und zwar verschiedene, je nachdem, ob mit Umlaut oder ohne Umlaut.
Wow, das heißt, man könnte quasi da, naja, zumindest diese eine Partei rausfinden. Also rausfinden, ob jemand konservativ wählt oder nicht.
Und das halt genau. Mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Also was man dazu braucht, war halt wirklich so ein Handscanner, den man für ein paar Euros im Laden kaufen kann.
Also schräg gegenüber von der Bildzeitung gibt es einen Laden, da kann man die kaufen.
Und es hat auch noch richtig weit gereicht. Also irgendwie halt über die Straße rüber, das waren auf jeden Fall 100 Meter oder so, konnte man halt noch sehen oder hören, beziehungsweise ob derjenige jetzt gerade halt die Konservativen gewählt hat oder nicht.
Ich überlege jetzt gerade, wir haben in Deutschland nicht...
Wir haben die Grünen.
Ja, okay, aber... Wer wählt schon die Grünen nach der Sache mit den Netzsperren?
Wer wählt überhaupt noch nach der Sache mit den Netzsperren?
Naja, das ist ein problematisches Thema. Jetzt müssen wir abschweifen. Wollen wir das bleiben lassen? Oder?
Also wenn ihr lieber jetzt darüber reden wollt, ob man noch irgendjemand wählen soll nach den Netzsperren, könnt ihr anrufen 0331 70 97 110. Ansonsten machen wir weiter mit Tempest, nämlich genau. Elektromagnetische Abstrahlung, die es ermöglicht, dass man aus Geräten herauslesen kann, was diese gerade machen, obwohl man das gar nicht will. Und damit geht's weiter nach der nächsten Musik. Die kommt direkt aus dem Netz und ist Creative Commons gedingst. Lizenziert ist das Wort, das ich gesucht habe, und ist von Tracky Birthday. Danach machen wir Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach geht's weiter mit dem Chaos Radio.
You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink and how many 40s they smoke. How many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website! Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photos ending, upping it up. Tracky Birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-thang. Boing, bang, boom, jump, bang. 1, 2, 40, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It's an index finger party. Even your losers holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. Forget I'm in your extended network. Biatch.
Sehr geehrte Fahrgäste, an Gleis 1 hat Einfahrt. Eine S-Bahn.
Fritz.
Und das hört man.
Na, schau mal einer an. Die neueste Musik kann man jetzt nicht nur auf Fritz hören, sondern auch auf fritz.de.
Jede Woche die besten neuen Videos zur besten neuen Fritz-Musik.
Präsentiert von Fritz und TapeTV.
Gehst du fritz.de,
guckst du rechts,
findest du TapeTV,
klickst du drauf,
bist du bei. Na, schau mal einer an.
TapeTV auf fritz.de.
Und da sieht man's.
Um 10:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Ein seit gestern Abend vermisstes Mädchen aus Eilenburg bei Leipzig ist tot aufgefunden worden. Die 9-jährige Corinna sei vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch keine Aussagen zu den Todesumständen getroffen werden, da die gerichtsmedizinische Untersuchung noch bevorstehe. Suchkräfte hatten das Mädchen in einem Graben gefunden. Morgen wollen die Ermittler die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz über den Fall informieren. Die Deutsche Krebshilfe warnt davor, ins Solarium zu gehen. Hauptgeschäftsführer Nettekofen sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er sei durch neue Forschungsergebnisse alarmiert. Die Weltgesundheitsorganisation hatte heute mitgeteilt, dass Sonnenbaden im Solarium genauso krebserregend ist wie Zigaretten und Asbest. Besonders gefährdet sind Leute unter 30. Im organisierten Drogenhandel werden in Berlin immer öfter Minderjährige als Dealer eingesetzt. Einige Familien würden gezielt unter 14-Jährige losschicken, weil die noch nicht strafmündig sind, hieß es von Berliner Drogenhilfeprojekt Fixpunkt. Vor allem in den U-Bahnen der Bezirke Kreuzberg, Neukölln und Wedding werden die jungen Drogendealer eingesetzt. Am Montag hatte die Polizei in Kreuzberg einen 12 Jahre alten Jungen gefasst, der 150 Heroinkügelchen dabei hatte.
Nach dem BMW-Aus in der Formel 1 nun gleich die nächste Saison.
Ja, das wollte ich eigentlich selber erzählen. Rekordweltmeister Michael Schumacher kehrt nach 3 Jahren Pause in die Formel 1 zurück. Der 40-Jährige wird für den verunglückten Ferrari-Piloten Felipe Massa an den Start gehen, teilte der italienische Rennstall in Rom mit. Massa war am Sonnabend in der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn verunglückt und liegt seitdem im Krankenhaus. Schumacher erklärte auf seiner Internetseite, er könne aus Verbundenheit zum Team diese unglückliche Situation nicht ignorieren und freue sich auf die Herausforderung. Das nächste Rennen findet am 23. August in Valencia statt.
Wetter.
Heute Nacht wird es recht mild, es bleibt weiter trocken bei einer Tiefstemperatur von um die 13 Grad. Am Tag gibt es wieder etwas weniger Sonne, dann kann es auch wieder vereinzelt Gewitter oder Schauer geben, das Ganze bei maximal 27 Grad.
Verkehr.
A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Wollin und Ciesa liegen auf der linken Spur Holzlatten. Da bitte vorsichtig fahren. A9 Halle Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Belitz und Belitz-Heilstätten gab es einen Unfall mit einem LKW. Da sind 2 Spuren gesperrt. In der Gegenrichtung ist die linke Spur gesperrt wegen Bergungsarbeiten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Potsdam Nord und Leest Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Die rechte Spur ist blockiert. Und Stadtverkehr Berlin A115, die Avus, der Zubringer Nute Talstadt einwärts Richtung Berlin im Dreieckfunkturm, also der Tangente in Richtung A100, gibt es eine Sperrung. Und B96 im Tunnel Tiergarten, der ist zwischen Nord und Süd gesperrt nach einem Unfall. Sonst überall gute Fahrt.
Einfach mal zu Hause bleiben, sag ich, wa?
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Markus Richter, Starbuck und Andreas Bog vom Chaos Computer Club. Wir erstrahlen heute nicht nur elektromagnetisch ab, wie man das als Radio so gemein halt tut, sondern wir reden auch noch darüber, wie man das Ganze so abhören kann, dass man daraus Dinge wissen kann, die man eigentlich gar nicht wissen darf. Aber bevor wir das machen, gibt es noch ein bisschen Musik, die euch auch noch im Netz ziehen könnt. Und zwar vom Metz. Und passend zum heutigen Thema heißt der Track Voices.
Nein.
Entschuldigung. Ich habe da nichts so mit der Technik und so weiter. Hier jetzt nochmal Voices vielleicht. Ah, schön.
Wir haben sie lange schon geplant, unsere Reise im Zug. Was uns jedoch etwas schockte, waren die Preise der Flüge. Also blieb uns als Option die Fahrt mit einem Doppeldecker. Und jetzt stehen wir am Busbahnhof mit einer Horde Rentner. 5 Stunden später steht ein weißer Baller zu mir. Die Opas singen irgendwo ein Ballermann-Lied. Während der Busfahrer gesteht, die Air-Condition-Zeit defekt. Kommen uns die ersten Zweifel, doch wir wischen sie weg. Wir werden uns doch von so einer Kleinigkeit nicht runterkriegen lassen. Da der Benne hat an der Tanke sein Perso liegen lassen. Hey Busfahrer, wie wär's, wir machen kurz noch meine Kehrtwende. Denn mein Ausweis, den ich an der Grenze nicht verkehrt fände, liegt an der Tanke, wo wir vor ungefähr einer Stunde waren. Macht's ihnen was aus, wenn wir eine kurze Ehrenrunde fahren? Der Busfahrer war einverstanden, aber nicht der Rest vom Bus, zumindest nicht der fiese Opa, der sich an mir rächen muss. Als ich mein Handy lade, zieht er heimlich meinen Stecker raus. Und als ich gerade schlafe, dreht er seinen Reisewecker auf. Das integrierte Radio spielt WDR4-Hits. Ich sag ihm, ich stört da, doch er reagiert nicht. Okay, er will Krieg und ich bin konsequent. Klaue ihm seine Tabletten gegen Inkontinenz. Tja, jetzt hat er verloren, ich hab ihn in der Hand. Und es herrscht wieder Ruhe und Frieden im Land. Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Night.
Sommer, Sonne, Strand mit Davies und Bacardi on Ice.
Night.
Wir gehen ablassen, die Sorgen zu Haus.
Nichts kann jetzt mehr schief gehen.
Ich geb morgen ein auf.
Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Night. Der Grill ist heiß, das Bier ist kalt, ey, es ist Barbecue-Zeit.
Night.
Wir machen Nächte durch und torkeln nach Haus.
Nichts kann jetzt mehr schief gehen.
Ich geb morgen ein aus.
Endlich angekommen vor Ort, wie perfekt das war. Die Morgensonne strahlt über Jurette del Mar.
Aber jetzt erstmal das Gepäck ins Hotel. Hier im Eck vom Prospekt steht, man fände es schnell.
Direkter Blick aufs Meer, so stand's auf dem Blatt. Seit einer Stunde laufen wir am Strand auf und ab, bis ein Mann aus der Stadt mit einem Lächeln erklärt. Direkt hier am Meer werden wir mächtig verkehrt.
Also hecheln wir quer ans letzte Ende der Stadt. Haben kurz nach unserer Ankunft das Gelände schon satt. Überall Rentner und Pack und diese aufdringlichen Schwarzhändler lauern auf der Straße und schon morgens vor dem Badfenster. Apropos Bad, ey Jungs, das muss ja wohl ein Witz sein. Es gibt kein warmes Wasser und vom Fenster drüben schifft's rein.
Was ist für Schreien? Ich verstehe nur Spanisch. Draußen scheint die Sonne, Mann, es regnet doch gar nicht.
Hey, der Wasserstrahl kommt von dem gebrochenen Rohr. Und wie der stinkt, sind das die Abmesser von Wochen zuvor.
Leute, sowas kommt vor, auch wir nehmen es leicht. Lass uns chillen gehen, am Strand ist ein wenig gereist. Mir scheint, es wäre Zeit für ne Bad in der Sonne. In der Ruhe liegt die Kraft in jede Partykolonne. Also Kopf hoch, vergesst mal den ersten Teil. Denn der Urlaub fängt erst an und der Rest wird geil.
Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Ice.
Sommer, Sonne, Strand mit Ladies und Bacardi on Ice.
Night.
Wir gehen ablassen, die Sorgen zu Haus.
Nichts kann jetzt mehr schief gehen.
Ich geb morgen ein auf.
Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Ice. Der Grill ist heiß, das Bier ist kalt, ey, es ist Barbecue-Zeit.
Night.
Wir machen Nächte durch und torkeln nach Haus.
Nichts kann jetzt mehr schief gehen.
Ich geb morgen ein aus.
Ey Jungs, hier am Strand ist es schon bequem. Aber wer von uns holt im Hotel die Sonnencreme?
Ich würd ja pronto gehen, aber davor oder hier rum? Ich glaub, mir fehlt die Orientierung.
Ich wiederum muss erstmal meinen Schlaf haben. Ich hab heute Nacht kein Auge zugekriegt wegen euch Schnarchnasen.
Ihr Spaßknaben seid zwei echte Kameradenschweine. Wollt ihr simulieren und denkt, ich opfer meine Badenbeine? Tut er nicht auch mal was für die Reise verflucht? Schließlich hab ich schon die ganze Scheiße gebucht.
Scheiße ist das Stichwort, wie recht du hast. Von Anfang an macht diese Reise echt keinen Spaß. Wie schlecht ist das? Gibst du die Wahl, war nichts. Jeder, den man trifft, ist ein Pauschaltourist.
Ja, man, echt für'n Arsch der Trip. Naja, gut, aber sei's drum. Hast du toll gemacht, ich zieh den Hut vor der Leistung.
Geht kein Scheiß rum, ich war für'n chilligen Flug. Aber das war den zwei Herren ja nicht billig genug. Gibt's doch zu, ihr beide seid nur neidisch auf mich. Denn ich angel schöne Frauen, ihre peinlichen Geschäfte.
So ein wie dich ignorieren sogar Bordsteinschwalben. Und sei sicher, ich werde das nächste Wort einhalten. Das da lautet Urlaub machen, mit euch läuft nicht mal. Es war der erste und der letzte Trip mit euch zusammen.
Oha, dann geh doch mal. Nee,
das kotzt mich echt an, ey. Ich
mich
überhaupt kein Wert darauf, mit euch nochmal in Urlaub
zu. Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Ice.
Sommer, Sonne, Strand mit Ladies und Bacardi on Ice.
Night.
Wir gehen ablassen, die Sorgen zu Haus.
Nichts kann jetzt mehr schief gehen.
Ich geb morgen ein auf.
Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Ice. Der Grill ist heiß, das Bier ist kalt, ey, es ist Barbecue-Zeit.
Night.
Wir machen Nächte durch und torkeln nach Haus.
Nichts kann jetzt mehr schief gehen.
Ich geb morgen ein aus.
Im Urlaub?
Von A bis Z, super geil.
Wetter war super, ja.
Hotel vom Feinsten.
Echt? Der Strand, perfekt, Mann. Hey, ist so geil.
Stress mit den Jungs? Nee, nee. Total easy.
Ja, weißt du, ist eh immer cool mit den Jungs.
Was, bei euch hat's gepisst? Oh, Stier.
Manny und Dave waren das mit in den Urlaub mit den Jungs. Sehr cool. Musik aus dem Netz, könnt ihr euch da runterziehen. Und es gibt, ihr seid jetzt, also ganz von vorne, Chaos Radio, Blue Moon, am letzten Mittwoch im Monat, wie immer. Und es wurde gerade, es gibt einen Chat zur Sendung, der ist unter irc.freenote.net und dann slash Hashtag Zeichen.
Ist doch geil. Join.
Hashtag Zeichen, das heißt gar nicht so, das heißt Nummernzeichen.
Gartenzaun.
Genau. Raute Chaos Radio, könnt ihr mitmachen. Und das ist ein Chat, da geht es immer heiß her zu. Manchmal wird zur Sendung selbst diskutiert, aber so richtig hoch her geht es nur, wenn man Musik in dieser Talksendung spielt. Das geht doch nicht. Oh, geil, Musik. Und so weiter und so fort.
Oh, Hip-Hop, ey, geil, Sprechgesang.
So sieht's aus. Das Schönste, was ich aber zur Sendung gelesen habe, habe ich bei Twitter jetzt gerade gelesen. Da schreibt nämlich Phil Duff, ich muss aufhören, Chaos Radio zu hören. Ich bekomme dann immer meine paranoide Phase.
Und ja, da gar nicht so unrecht.
Das liegt daran, dass wir heute über elektromagnetische Abstrahlung sprechen.
Deswegen ruft er wahrscheinlich auch nicht an, genauso wie die ganzen anderen Leute nicht anrufen.
Ruft tatsächlich keiner an.
Das ist übrigens eine Anrufersendung.
Das stimmt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr anrufen. Ihr müsst nicht, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier anrufen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Wobei ich das auch sehr spannend finde, dass keiner anruft, weil ihr habt ja selber erzählt, das ist eigentlich ein relativ interessantes Hacker-Thema. Man kann halt irgendwie von jedem technischen Gerät, das irgendwie Daten verarbeitet, die Abstrahlung messen und dann sagen, hey, auf deinem Monitor guckst du dir gerade komische Bilder an oder guckst du dir gerade CDU-Wahlwerbung an. Also Dinge, die man lieber nicht von einem in der Öffentlichkeit haben möchte. Aber es ist relativ wenig verbreitet.
Also ich glaube, der Aufwand ist halt immer noch relativ hoch für den normalsterblichen, also auch für den normalsterblichen Hacker. Also sowohl halt der Materialaufwand als auch der technische Aufwand.
Ja, aber
und deswegen.
Aber ihr meint es auch irgendwie so, irgendwie für einen ganz großen Schein, also 1000 Euro und ein bisschen Bastelei kriegt man das hin. Was ja eigentlich bedeutet, dass sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie eine mittelgroße Detektei betreibe zum Beispiel, ein bisschen Wirtschaftsspionage, also da würde ich mir schon vorstellen, dass es eigentlich ein größeres Thema ist.
Also die auf jeden Fall, also für Wirtschaftsspione ist halt irgendwie so Tempest halt so das A und O. Also jetzt mit Internet und sowas ist das alles ein bisschen abgeklungen, aber halt irgendwie noch vor, sagen wir, 10 Jahren, wo es noch keine offenen WLANs gab, war garantiert 90% der Wirtschaftsspione irgendwie, naja, wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall, Tempest ist auf jeden Fall ein ziemlich angesagtes Thema, ja.
Und das heißt, es wird wieder so werden, wenn die Leute anfangen, ihr Internet ordentlich zu verschlüsseln, beziehungsweise ihre Kommunikation übers Netz. Könnte man davon ausgehen?
Also ich habe den Eindruck, dass alles, was mit Signalverarbeitung zu tun hat, gerade wieder in wird. Also es haben die Leute sich echt lange Jahre nur mit Buffer-Overflows beschäftigt. Mit Buffer-Overflows ungefähr die letzten 10 Jahre. Und dann waren da noch Buffer-Overflows und Exploits für Buffer-Overflows. Dann kam was Neues,
ich weiß, ich mache mich mit vielleicht unbeliebt bei den Leuten, die im Chat sind, total den Plan haben. Aber
du spielst wieder Hip-Hop.
Gut. Nee, ich wollte an dieser Stelle tatsächlich keine Musik spielen. Ich wollte einfach nur bitten, ob wir kurz Buffer-Overflow anschaulich. Soll ich oder wollt ihr? Also ganz kurz.
Du doch mal.
Okay.
Erklärst du es mal kurz und schmerzlos. Da bin ich gespannt.
Nee, es geht ja nicht darum, jetzt wirklich zu begreifen, was Buffer Overflow ist, aber damit irgendwie eine Vorstellung hat. Buffer Overflow ist das, was ein Programm zum Abstürzen bringen kann. Und wenn man das geschafft hat, kann man dann wiederum sozusagen den eigenen Code ausführen, den man damit reingibt. Das ist, glaube ich, schon mal mehr als.
Lass mal gelten, das ist mehr als nichts.
Und eben. Und immerhin.
Ja. Also erstens wird den Hackern langweilig und immer wieder was Neues machen und zweitens programmieren die Leute auch mehr Java, das stürzt dann nicht mehr ganz so viel ab.
Dafür und ist es langsam, ne?
Nein, nicht mehr wirklich. Also Faktor 2 allerhöchstens und das ist man gerne bereit dafür auszugeben, dass der Kram hinterher funktioniert. Aber ja, deswegen werden solche Themen wie Tempest gerade wieder aktuell und alles, was mit Signalverarbeitung zu tun hat. Wir haben vorhin gehört, die Jungs, die die Stromversorgung des Hauses nachgemessen haben, um die Abstrahlung der Tastatur zu messen. Die hatten auch ein anderes interessantes Projekt, da haben sie von hinten mit einem Laser auf den Laptop-Deckel draufgeleuchtet und sich das durch ein Fernrohr angeguckt und da auch wieder die Tastendrücke rekonstruieren können aufgrund der Vibrationen, die das gemacht hat.
Okay.
Ja, auch alles, was mit Funk zu tun hat, GSM und so weiter und so fort, das kommt gerade in Mode, kann man so sagen. Aber
also, wir hatten ja vorhin schon irgendwie den kleinen Streit, also sagen, ist GSM, also Handyfunk, ist das sozusagen noch Tempest? Weil da wird ja auch damit, also da will man ja, dass das strahlt.
Nö, das ist kein Tempest mehr, aber es ist dieselbe Hardware, die man sich da kauft. Das sind dieselben 1000 Euro, die du ausgibst, um hinterher auch GSM machen und abfüllen zu können.
Man gibt einmal viel Geld aus und kann dann richtig viel Spaß haben?
Genau.
Also halt dieses GNU-Radio, das macht wirklich irgendwie Aufsätze, also halt irgendwie Endgeräte für halt den gesamten Frequenzbereich, der derzeit in Benutzung ist, also zumindest bis 5 GHz hoch. Das heißt, man kann halt irgendwie alles, was irgendwie elektromagnetisch abstrahlt, damit mehr oder weniger einfach aufnehmen. Also was man halt noch dazu braucht, sind halt ein paar Antennen, die passenden. Aber ansonsten reicht halt genau dieses GNU-Radio.
Wie ist denn das mit den Antennen? Das ist ja, bei WLAN gab es das damals irgendwie diese schönen Versuche, wie weit kann man das treiben? Und da wurde irgendwie mit Chipsröhren und Alufolie rumgebastelt. Ist das bei Tempest auch so einfach oder muss man da schon eher...
Ja, eine sehr beliebte Antenne dafür ist die sogenannte Magnetic Loop Antenne, die also die magnetische Komponente des elektromagnetischen Felds auskoppelt. Und da kann man zum Beispiel einen Hula-Hoop-Reifen nehmen und einen Draht durchziehen.
Ehrlich?
Ist kein Witz.
Okay.
Also ich hab den gestern wieder in den Club zurückgebracht, nachdem wir irgendwie in Brandenburg waren, Tempestmessung machen und die Leute im Café gegenüber von meinem Auto haben auch sehr komisch geguckt, als ich mir den Hula-Hoop-Reifen mit dem Kabel draus hängen irgendwie über die Schulter geworfen habe.
Also ich dachte ja, das ist auch, ja, aber irgendwie wenn die Hacker vom Chaos Computer Club ihre Hardware zurück in den Club bringen, dass da irgendwie so komische Kisten, wo Kabel raushängen, aber ein Hula-Hoop-Reifen, hätte ich jetzt nicht so richtig gedacht. Okay, ihr wart in Brandenburg messen, was wart ihr da messen?
Da sind wir wieder bei den Wahlen. Wir haben Wahlcomputer nachgemessen und zwar nach der Geschichte 2006 in Holland hat die PTB, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die also auch für die Prüfung von Geldspielgeräten und Wahlcomputern zuständig ist, erklärt, sie hätten selbstverständlich die elektromagnetische Abstrahlung der Geräte gemessen und es hätte sich alles im Rahmen befunden und das Problem, das wir da gehabt hätten, das könnten sie überhaupt nicht nachvollziehen, überhaupt wäre alles sicher. Und nur ist es nicht das erste Mal, dass die PTB irgendwelche Sachen erzählt hat, die nicht stimmen. Übrigens sind sie auch mit den Geldspielgeräten ganz furchtbar böse auf die Fresse geflogen. Das haben sie genauso wenig gut geprüft wie Wahlcomputer.
Warte mal, haben Geldspielgeräte jetzt auch mit Tempest zu tun?
Das gibt's da auch, diese Tempest-Geschichte.
Das finde ich ja nochmal richtig spannend, aber dazu später.
Aber das war nicht der Punkt,
das haben wir nicht gemessen.
Die Fresse geflogen sind.
Okay. aber wir sind, wie gesagt, wir hatten eigentlich eine Liste vorliegen von der holländischen Prüfagentur, der holländischen Prüfbehörde, was die Unterschiede zwischen den holländischen und den deutschen Wahlcomputern ist. Mhm. Weil nämlich die deutschen Wahlcomputer auch in Holland zur Wahl zugelassen waren, sind sie ja nicht mehr. Und da stand also drin, es waren 5 oder 6 Punkte, da stand sowas wie, der Abstimmknopf ist grün und nicht rot und der Abstimmknopf hat eine Folientastatur und ist kein Druckknopf. Und von zusätzlicher Abschirmung gegen Tempest stand da nichts. Mhm. Also wir haben den erst nicht geglaubt und sind deswegen rausgefahren ins schöne Brandenburg, wo uns von einer Gemeinde zur Verfügung gestellt, nicht wirklich. Die haben also wirklich aufgepasst, dass wir das Gerät nicht mal wirklich anfassen, dass wir da nichts einbauen, vor allen Dingen nichts aufschrauben und auch nichts einspielen und so weiter und so fort.
Also sie haben immer noch nicht rausgefunden, warum sie uns eigentlich drangelassen haben, oder?
Ich glaube, sie waren auch neugierig. Aber wir durften Messungen machen. Wir durften uns mit der Antenne daneben stellen. Wir durften mal ein paar Tasten drücken, eine Wahl simulieren. Und sieh mal einer guck, wir haben tatsächlich dieselben elektromagnetischen Abstrahlungen gefunden wie vorher auch in Holland. Nur, dass wir diesmal etwas besseres Equipment dabei hatten, besagtes GNU-Radio, was also auf einer höheren Bandbreite empfängt.
Und so. Den Hula-Hoop-Reifen.
Nicht zu vergessen. Also der Scanner damals, der Funkscanner, mit dem wir damals in Holland den Empfang gemacht haben, der hat so 4 Kilohertz Bandbreite. Das war Narrow FM. Und diesmal hatten wir mit dem GNU-Radio 8 Megahertz Bandbreite. NFM.
Also 4 Kilohertz gegen 8 Megahertz, das reicht.
Gut, ja. Das ist so wie Telefon gegen ganz schön Hi-Fi. Also 2000 Mal so viel Information
eine
auf einmal.
Eine Bandbreite Kassette gegen CD.
Ja, verstehe.
Ja, ja. Also das... Als alter Radiomensch, Unterschied zwischen Mittelwelle und UKW.
Mhm. Hört sich gut an.
Ja. Und wir sind noch nicht ganz fertig mit der Auswertung, aber wir können schon mal sagen, dass man sehr, sehr deutlich Muster sieht. Und zwar, also man hört nicht bloß Brrr und Brrr, sondern wenn man sich das Frequenzspektrum der Signale anguckt, die man da aufzeichnet, sieht man deutliche Unterschiede, je nachdem, was da auf dem Display dargestellt wird. Wir wieder zu der Frage zurückkommen, wie das ist mit den LCDs. Wo ja immer eine Zeile bzw. bei diesen Displays eine Spalte gleichzeitig dargestellt wird. Man kann die Pixel nicht komplett rekonstruieren. Man kann also nicht den Bildschirminhalt einfach so sichtbar machen, wie das bei den Röhrenmonitoren der Fall ist. Man kann aber für jede Zeile oder jede Spalte sagen, wie viele Pixel da gleichzeitig an sind. Mhm. Wenn man sich mal überlegt, auf so einem Wahlcomputer die Anzahl der Displayinhalte, die ist ja endlich. Da steht dann immer der Name des Kandidaten, den man gerade ausgewählt hat und dann fragt er einen, ob man fertig ist mit der Wahl oder nicht. Das heißt, es gibt da so 20 oder 30 verschiedene Displayinhalte.
Also bei der letzten Wahl waren es deutlich mehr. Also der Wahlzettel, der noch auf dem Wahlcomputer drauf war, der hatte ungefähr, ich glaube, 100 Kandidaten oder sowas.
Ja, oder vielleicht sind es 100.
Und die Lupe daneben.
Aber wenn man sich das mal überlegt, kann man, also wenn man für jede Spalte weiß, wie viele Pixel da gesetzt sind, schon rekonstruieren, was da gerade angezeigt wurde, wenn man weiß, was da stehen könnte. Und wir sind also so weit, dass wir in dem Spektrum optisch schon die Unterschiede sehen. Wir können also sagen, irgendwie, das war die eine Anzeige, das war die andere Anzeige aufgrund des optischen Aussehens. Und der Sport besteht jetzt noch darin, eine Software zu schreiben, die das automatisiert durchführt, um dann zu beweisen, dass die PTB mal wieder nicht recht hatte.
Also das heißt sozusagen, es ist theoretisch denkbar, dass ihr irgendwann demnächst eine Apparatur, gesamte Software habt, die bei der nächsten Bundestagswahl eingesetzt, so da Wahlcomputer zum Einsatz kommen, sagt, wer was wann gewählt hat.
Ja, also im Prinzip ist dieses...
Das ist doch verboten.
Ach so, richtig, das ist verboten, deswegen macht es keiner.
Okay.
Aber im Prinzip ja, so. Es gab ja das Verbot des Bundesverfassungsgerichtes, weil ja nicht nachvollziehbar ist, wie dieses Wahlergebnis zustande kommt. Und jetzt denken die Hersteller drüber nach, man könnte da doch so Drucker einbauen. Sie denken da an Nadeldrucker. Wenn ich Nadeldrucker höre, muss ich auch wieder an Tempest denken. Weil
die machen doch dieses schöne Geräusch, oder?
Die machen dieses Geräusch und man kann anhand des Geräusches rekonstruieren, was da ausgedruckt wurde. Und dieses Geräusch machen die auch als elektromagnetische Welle. Und also, falls sie auf die doofe Idee kommen sollten, da irgendwas zu probieren, denke ich, dass wir das dann wieder auspacken müssen.
Verrat doch nicht schon unseren nächsten Schritt schon wieder.
Das letztlich ist kein Schritt, das ist eine Drohung.
Okay, wissen wir also, was passiert, wenn die Wahlcomputer wieder zum Einsatz kommen. Jetzt haben wir Niklas in der Leitung, der hat ja angerufen, weil er schon die Sendung gehört hat und dazu eine Frage hat. Hi Niklas.
Hi. Hallo. Als erstes würde ich ganz gerne sagen, dass ich es eigentlich ziemlich überraschend finde und ziemlich cool finde, dass man Monitore und im größten Teil Monitore über so eine große Distanz überwachen kann, beziehungsweise circa konstruieren kann, was da passiert ist. Wenn man das mit heutigen Techniken wie WLAN oder DECT Vergleich, WLAN und DECT ist ja relativ einfach abzuhören. Ist das ja für die damaligen Zeiten, wenn man das damals schon wusste, auch eine richtig starke Hacking-Aktion eigentlich gewesen. Die Frage wäre jetzt, lohnt sich das eigentlich noch, da solche Aktionen durchzuführen, beziehungsweise lässt sich die Hardware, die man dafür braucht, so komprimieren, dass man die in den Rucksack packen kann und dann alles auslesen kann? Oder kann man sich da einfach per WLAN mal fix reinhacken mit ein paar Programmen und dann hat man die Daten?
Na, also zum Thema, irgendwie kriegt man das in den Rucksack rein, das ist auf jeden Fall mit Ja zu beantworten. Also das GNU-Radio passt irgendwie so eine kleine Tupperdose, also ist vielleicht so 20x20 oder irgendwie noch ein bisschen kleiner, einen Akku dazu. Also auf jeden Fall mobil auf jeden Fall zu machen. Das Problem ist halt eher ein bisschen die Antenne, weil man will natürlich möglichst große Antennen haben, um möglichst weit weg zu sein. Aber wenn man halt nah genug rankommt, wie zum Beispiel im Nachbarraum, dann reicht natürlich, oder halt mit dem Rucksack halt irgendwie direkt daneben, reicht natürlich auch eine kleine Antenne. Mhm. Und ansonsten, natürlich lohnt sich das. Also es ist ja nicht nur so, dass man halt Monitore abhören kann, sondern man hat wirklich alle elektronischen Geräte strahlen in gewisser Weise irgendwie ihre Informationen, die sie verarbeiten oder darstellen, halt ab.
Und deswegen, Tastaturen sind sehr beliebt.
Genau, Tastaturen sollte man vielleicht irgendwie auch gleich nochmal drauf eingehen. Deswegen, also da gibt es halt ein riesengroßes Spielfeld, was halt irgendwie noch nicht wirklich ausgespielt, wo ausgereizt wurde. Und halt der Aufwand ist halt eigentlich nicht so groß. Also man braucht halt irgendwie diese 1.000 Euro für das GNU-Radio und ein bisschen irgendwie Software-Skills, um da ein bisschen rumzuprogrammieren. Aber im
Endeffekt 4 Semester Signalverarbeitung schaden auch nicht, aber...
Boah, da bin ich raus.
Hat man das schon früher gemacht? Oder weil die Technik ist mir allgemein nicht bekannt und ich interessiere mich eigentlich auch für solche Sachen.
Man hat das schon eine Weile gemacht, also teilweise, also aufgefallen ist natürlich, dass es elektromagnetische Abstrahlung gibt relativ früh, weil die Geräte sich gegenseitig gestört haben. Also Stichwort elektromagnetische Verträglichkeit ist im Prinzip seit den 50ern bekannt. Ich kenne eine Geschichte aus den 70ern, da haben sich Jungs an der Universität hingesetzt und haben ein Spiel programmiert und der Computer, auf dem sie dieses Spiel programmiert haben, der hatte keine Soundausgabe. Und die wussten aber, dass wenn man ein Radio zu dicht an den Rechner dran stellt, dass es Störgeräusche macht. Ja. Und die haben es also geschafft, die Soundausgabe dieses Spiels dadurch zu erzeugen, dass sie gezielt die richtigen Tempest-Störgeräusche erzeugt haben.
Das ist schon echt großartig.
Ja.
So. Ah, basiert theoretisch ganz kurz darauf auch so ein bisschen Radio? Basiert auf der Technik theoretisch auch ein bisschen Radio, was die gemacht haben?
Naja, das war halt ein Radio. Also sie haben halt natürlich die gleiche Frequenzbereich
benutzt. Die haben sozusagen Radio. Die über diese Abstrahlung dieselben Schwingungen erzeugt, die auch ein Radiosender erzeugt. Also natürlich ist es dieselbe elektromagnetische Schwingung, ne? So. Und aber das Interessante ist, dass man die offensichtlich so modulieren kann, dass da wieder Töne bei rausfallen. Die ersten Veröffentlichungen dazu gab es, wie gesagt, in den 80ern. Und also spätestens seitdem ist es also wirklich in einschlägigen Kreisen ein bekanntes Thema. Ich würde aber davon ausgehen, dass die richtigen Leute das schon seit den 50er oder 60er Jahren gemacht haben.
Einer von euch hatte vorhin auch gesagt, dass man nicht das komplette Bild wieder aufbauen kann. Also ist es nicht möglich, theoretisch vom Nachbarn kostenlos Fernsehen zu gucken.
Ne, wenn der noch einen Röhrenmonitor hat, dann schon.
Dann schon, aber dann lässt sich das komplette Bild rekonstruieren.
Aber dann kannst du immer nur das gucken, was er auch guckt. Das ist ja langweilig.
Ja klar, aber nach der Technik, wie er das erzählt hat, sind das ja ein paar hundert Meter und es werden ja wohl
Du drehst die Antenne und guckst, ja, das geht natürlich. Also die Antenne irgendwie dahin drehen, was irgendwie gerade dich interessiert, was irgendwie der
also hier so ein negativer Effekt ist, dass wenn mehrere Leute gleichzeitig mit einem Röhrenmonitor auf Fernsehen gucken, dann sieht man alle Bilder überlagert.
Ah ja, okay, das sind natürlich dann Aspekte, das
scheint. Also man kann natürlich die Antenne relativ gut richten auch. Also hier bei Tempest kommt es halt ganz entscheidend auch drauf an. Also halt so die Empfangshardware ist halt eigentlich irgendwie straightforward, irgendwie kann man irgendwie so kaufen. Was halt wichtig ist, halt wirklich eine gute Antenne zu haben und halt genau den gezielten Frequenzbereich, den man haben will, irgendwie rauszufiltern. Und dadurch, dass die Strahlung ja ungewollt ist, ist sie halt meistens auch sehr schwach. Das heißt irgendwie, man muss halt das bisschen Information in dem Rauschen halt irgendwie rausfiltern und da ist halt sehr entscheidend, eine richtig gute Antenne zu haben. Deswegen halt auch diese große Hula-Hoop-Antenne, weil die halt einfach einen großen Durchmesser hat und deswegen halt viel Strahlung.
Und nicht zu vergessen die Viersemester-Signalverarbeitung.
Genau.
Ja. Niklas, würdest du denn eigentlich, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, tatsächlich irgendwie losgehen und mal so Sachen in der Nachbarschaft abhören?
Die werden ja keine Daten veröffentlicht, würde ich jetzt mal so sagen. Also WLAN, ja, schon ausprobiert, auch in der Stadt. Hat geklappt, mehrfach. Fernseher wird sich für mich nicht lohnen.
Ja, aber also, es geht da zum Beispiel auch mit Tastaturen.
Ja, okay, aber da ist es schon wieder viel einfacher, einfach einen Trojaner zu bauen und den dann über Usenet oder so.
Nee, ist es nicht. Also es gab auch gerade vor ein paar Wochen erst oder vor ein paar Monaten irgendwie die Veröffentlichung, wo sich halt ein paar Leute halt hingesetzt haben und halt genau diese Funktastaturen sich mal angeguckt haben und haben halt genauso auch für minimalen Aufwand, ich glaube der finanzielle Aufwand waren irgendwie 20 Euro oder sowas und halt ein bisschen zusammengelötet, also gibt es halt auch alles fertig im Netz zu klicken. Wir haben halt wirklich einen Empfänger gebaut, der halt diese Funktastaturen abhört und halt die nicht wirklich vorhandene Krypto da drauf halt irgendwie raus extrahiert. Das heißt, man kann halt damit auch die Tastaturen, Funktastaturen abhören und halt mit wirklich geringem Aufwand.
Naja, ich glaube aber so wirklich, das wird sich nicht so wirklich lohnen, wenn ich das vergleiche. Wie ich manche kenne, die das wirklich machen mit Tausenden von Trojanern, die werden am Tag ein paar hundert Accounts von irgendwelchen Seiten bekommen. Dagegen musst du dann rumlaufen und irgendwelche Funktastaturen, wenn überhaupt die Leute
ja, aber die du haben. Du willst ja nicht die Informationen von irgendwelchen komischen Kiddies haben, die irgendwie nur zocken auf ihren Rechner und sich da...
Heißt ja nichts.
Naja, nee, aber ich meine, es gibt natürlich Bereiche, wo halt Leute nicht mehr so doof sind und sich irgendwie Trojaner auf ihren Rechner installieren lassen, wohingegen halt gegen Tastaturabstrahlung kann man halt nicht so wirklich viel machen. Beziehungsweise
oder sie haben ein ordentliches Betriebssystem.
Das hilft ja auch nur so eingeschränkt. Ne?
Ja. Da wäre es ja mal ganz interessant, wenn der CCC sich mal vor das Arbeitsamt setzt und das da mal ausprobiert, was da so rauskommt. Würde mich mal interessieren, ob es da überhaupt sowas gibt. Funktastaturen.
Computer. Sie haben Computer beim Arbeitsamt, habe ich gehört, ja.
Seit wann?
Also halt auch hier hoch wieder, also es geht halt nicht nur bei Funktastaturen, sondern auch bei normalen Tastaturen. Der Vorteil bei Funktastaturen ist, dass sie halt absichtlich funken. Das heißt irgendwie die Signalstärke deutlich höher ist und man halt von viel weiter weg und mit einfacheren Mitteln die Informationen rauskriegt. Aber prinzipiell geht es halt wirklich auch mit allen anderen normalen Tastaturen, die man an Port anschließt und dann drauf rumhackt.
Und das kann man auch nicht verschlüsseln?
Das kann man natürlich verschlüsseln.
Verschlüsseln ist schwierig, weil das ist der Strom, der durch die Taste fließt, wenn du den Knopf gedrückt hast. Da ist nicht viel zu verschlüsseln. Okay. Ja, okay, man kann es abschirmen oder man kann einen Störsender daneben stellen. Das sind so die Optionen, die man da hat.
Naja, aber wenn ich zum Beispiel dem PC mit dem Programm vorher sage, wenn ich auf A drücke, ist das in Wirklichkeit Z oder 5, dann kann der das abhört, natürlich bekommt da irgendeinen Quatsch und ich habe die richtigen Eingaben.
Naja, aber da musst du ja sagen, deine Tastatur umlernen. Da wünsche ich viel Spaß bei.
Also das kannst du machen, aber es ist ein sogenannter Substitution Cipher und da muss man eigentlich bloß lange genug beim Tippen zugucken und dann guckt man sich die Häufigkeit der Buchstaben an, die da angekommen sind und dann weiß man, wie du deine Tasten vertauscht hast. Also hilft nicht viel.
Na okay, vielen Dank.
Und sauber bleiben, ne, Niklas?
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut.
Ja, ich habe noch eine Geschichte irgendwie, weil Andreas gerade das erzählt hat mit der Soundcard, also der fehlenden Soundcard und dem Radio nebenan. Was halt auch gemacht wurde, ist die Funkuhrsignale, also DCF-77, mit einer Grafikkarte zu emulieren. Also halt auch da auch der gleiche Punkt, man kann halt diese, also die Signale sind bekannt, also wie sie halt dekodiert sind, wie sie kodiert sind. Das heißt, man kann halt mit relativ einfachen Mitteln die Grafikkarte dazu überreden, halt genau in dem Frequenzbereich diese Bits umkippen zu lassen und damit halt zumindest in der Nähe der Grafikkarte halt die Funkuhren stellen zu können. Was halt passiert ist, irgendwie ein paar Brasilianer, also ich kenne die Story von demjenigen, der das halt mal geschrieben hat, dieses Tool. Und er meint, er kriegt jetzt noch Mails von irgendwie Leuten aus Südamerika, die sich irgendwie mal auf ihren Deutschland- oder in Europa-Besuch eine Funkuhr gekauft haben. Und da drüben gibt es halt natürlich keinen DCF-77-Sender. Und sie versuchen halt jetzt krampfhaft ihre Uhr zu stellen und haben halt deswegen halt im Internet nach diesem Programm gesucht und stellen jetzt praktisch ihre Funkuhr mit ihrer Grafikkarte.
Wow, das ist ziemlich cool. Ich wusste gar nicht, dass man mit Tempest auch was Sinnvolles machen kann.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Naja, eine bleibt noch im Chaos Radio, wo es heute um Tempest geht. Und damit bezeichnet man elektromagnetische Abstrahlung bzw. das Abhören derselben. So, jetzt haben wir noch eine Stunde, es ist quasi Halbzeit. Hier rufen wir heute nicht so viele Leute an, wahrscheinlich, weil sie alle wie gebannt vorm Monitor sitzen und sich fragen, wer gerade alles zuguckt und ausliest, was sie da so für Schweinkram treiben. Wir könnten jetzt Musik spielen. Oder nicht? Was meint ihr?
Ich bin für Musik.
Ganz basisdemokratisch machen wir das jetzt?
Ich enthalte mich.
Okay. Gehst ja auch nicht wählen.
Was? Du gehst nicht wählen?
Das habe ich nicht behauptet. Ich habe bloß gesagt, oh, das ist eigentlich gar keinen Sinn.
Darüber machen wir jetzt den Mantel des Schweigens und hören ein paar Stimmen. Das war jetzt aber Metz mit Voices, auch Musik, die man einfach so aus dem Netz ziehen kann, weil sie unter Creative Commons Lizenz steht. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass es einige Leute gibt, die nicht einverstanden sind mit der Musik, die hier gespielt wird und dass andere Leute nicht so genau verstehen, worum es hier geht. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr ein Problem habt und was genauer wissen wollt, dann gilt ganz einfach...
Jetzt anrufen!
0331 70 97 110.
Wenn Andreas und Starbuck vom Chaos Computer Club, die hier sind und heute darüber sprechen, wie man durch die elektromagnetische Abstrahlung von Geräten Dinge herausfinden kann, sind bereit, euch jede Frage zu beantworten, die ihr dazu habt, und zwar noch bis Mitternacht. Auch der Thomas hat angerufen. Hi Thomas.
Hallo. Ich habe neulich ein relativ komisches Phänomen gehabt. Ich habe mir ein neues Mainboard für meinen Computer gekauft und habe meine Teile wieder schön zusammengesteckt und konnte daraufhin an meiner Soundkarte hören, wie stark mein Prozessor unter Last war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht was mit Tempest zu tun hatte, dass irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Schaltkreise da drin genau die elektromagnetischen Wellen ausgesendet haben, die irgendwelche Schaltkreise in meiner Soundkarte dazu gebracht haben, einen Ton auszusenden.
Das ist durchaus wahrscheinlich, ja. Also die Frage ist, ob halt irgendwie dein Prozessor das gemacht hat oder vielleicht nur der Lüfter. Aber auf jeden Fall irgendwas hat da schon gesendet und hat irgendwie auch in die Soundcard eingekoppelt. Also bei Notebooks hat man zum Beispiel relativ oft, dass der WLAN-Funkchip halt irgendwie in die Soundcard einkoppelt, beziehungsweise der Display-Controller. Und man hat irgendwie zum Beispiel, wenn man einen schnellen Wechsel von hell auf dunkel auf dem Display umschaltet, halt irgendwie so ein Fiepen bzw. ein Knacken hört. Ja. Also das ist durchaus nicht ungewöhnlich.
Es muss aber nicht unbedingt Tempest sein, sondern es kann sich sozusagen um den generischen Fall der Side-Channels handeln. Also es was bei Soundkarten Seitenkanäle, wir hatten es vorhin davon, dass ja auch Geräusche mittlerweile möglicherweise Dinge verraten oder der Stromverbrauch. Und das ist so eine Stromverbrauchsgeschichte, weil so eine CPU, je nachdem, was sie rechnet, da sind ja so Nullen und Einsen und die werden in Kondensatoren gespeichert. Und die müssen, damit der Rechner rechnen kann, mal mit Strom befüllt werden und mal wieder von Strom entleert werden. Und je nachdem verbrauchen die gerade mehr oder weniger Strom. Und das führt natürlich dazu, dass der Spannungslevel der Stromversorgung sich ändert, je nachdem, ob die CPU gerade viel oder wenig Strom braucht. Und das ändert sich abhängig davon, welche Daten verarbeitet werden.
Das wäre relativ wahrscheinlich, denn man konnte eben, also an der Tonhöhe dieses Brummens, konnte man feststellen, wie stark der Prozessor unter Last war. Also wenn er wenig unter Last war, dann war das ein sehr tiefes Grummeln. Und das wurde richtig, naja, nicht fiepend, aber doch schon deutlich höher von der Tonhöhe, wenn man den auf 50, das ist ein Dual-Core, oder auf 100% Last gebracht hat.
Tatsächlich. Das kann gut sein. Und der ging dann richtig ab. Das hört man natürlich auf der Soundkarte, wenn die mal mehr oder mal weniger Strom auf den Verstärker tut, dann ist es halt kurz lauter oder leiser, dieses Nullsignal, was da kommt. Interessanterweise, also es gibt eine Veröffentlichung, da wurde der kryptografische Schlüssel einer RSA-Operation aus einem Rechner raus extrahiert. Und zwar eine ganz ähnliche Geschichte, da ging es auch um die Stromversorgung, allerdings, also die Spannung in so einem Computer wird ja von einem Spannungsregler konstant gehalten. Und diese Spannungsregler haben manchmal die Eigenschaft, dass sie Geräusche machen. Also wenn man viele Lüfter in seinem Rechner hat, hört man das nicht. Bei Notebooks hört man es manchmal. Wenn man Wasserkühlung hat, die sehr leise ist, hört man das auch.
Ist es so ein leichtes Fiepen?
So ein leichtes Fiepen.
Das macht mich wahnsinnig.
Ja. Ich habe extra die 100 Euro mehr ausgegeben für ein Mainboard, wo die Spannungsregler nicht fiepen. Und die haben echt ein Mikrofon in den Rechner reingehalten und waren in der Lage, daraus den Schlüssel, also den privaten, geheimen, kryptografischen Schlüssel zu extrahieren.
Jetzt ist RSA schon einer von den Verschlüsselungsalgorithmen, die noch relativ gut dabei sind, oder?
Ja, das ist einer von den guten. Das sind diese asymmetrischen, die bei PGP verwendet werden oder wenn du per SSL auf eine Webseite gehst. Also es ist schon so eine ganz schöne Standardgeschichte.
mit einem Mikrofon.
Ja. Großartig, einfach großartig.
Dann hätte ich noch eine Idee, wo man Tempest absetzen kann oder einsetzen kann für, na, ich sag mal, kriminelle Zwecke. Also es gibt ja noch Leute, die haben einen analogen Telefonanschluss. Und in den Fällen läuft ja das Signal auch noch analog vom Telefon, irgendwie, ich glaube 60 Hertz sind das, glaube ich, ne? Bis zu diesem Vermittlungskasten, der da irgendwo im Dorf oder in der Stadt am Straßenrand rumsteht. Na, und wenn man dort jetzt die Abstrahlung dieses Kabels oder dieses Anschlusses abhören könnte, kann man dann abhören, was der da am Telefon prasselt?
Man hat Übersprechen zwischen Telefonleitungen, das ist richtig. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen. Ja, diese Kästen, die da rumstehen, das sind in aller Regel nicht die Vermittlungsstellen, sondern das sind die VDSL-Knoten, die sie jetzt überall hingestellt haben.
Nee, analog meint
er. Analog geht ja, analog geht aber bis in die Vermittlungsstellen. Das sind nicht die Kästen, die auf der Straße stehen. So, dass
nee, früher hatten sie die Analogleitung halt direkt bis, also auf der Straße auch noch analog. Also konntest du dich halt irgendwie mit dem Telefon oben raufstecken und hast halt irgendwie die Analogsignale da rausgekriegt.
Ja, das ist, also raufklemmen geht. Aber was man auch hat, ist Übersprechen. Das heißt, wenn man so eine Telefonleitung hat, die man gerade nicht benutzt und die zufällig denselben Kabelweg verwendet, kann man möglicherweise mit viel Verstärkung noch hören, was da gesprochen wird.
Sportlich.
Also super. Müsste gehen, ich habe es nie ausprobiert.
Also ansonsten halt immer wenn es halt irgendwie über Kabel Informationen rüber geht, um das Kabel rum halt die Antenne legen und dann braucht man halt nicht mehr wirklich viel Verstärkung, weil man halt schon ziemlich nah an den fließenden Bits dran ist, Elektronen.
Das ist schon sportlich. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß im Chaosradio.
Danke.
Dank.
Schönen Abend hier noch.
Ich hatte zwei Fragen im Chat gerade gehabt. Die erste war die Qualität des Bildes bei diesem Röhrenmonitor mit einem Fernseher-Hack. Mhm. Also ich kenne halt auch nur irgendwie die Fernsehberichte, wo sie es mal gezeigt haben. Aber die Qualität war halt schon relativ gut. Also man konnte halt normale Schriftgröße konnte man halt auf dem Fernseher schon darstellen und lesen. Also beziehungsweise es war ein bisschen größere Schrift. Aber ich glaube, das Problem lag halt eher daran, dass der Fernseher selber halt nur eine definierte Auflösung hat. Das heißt, wenn man da mit einem höher aufgelösten Fernseher auf der anderen Seite also abgehört hätte, hätte man wahrscheinlich auch die
mit HD kein Problem
kleine
mehr.
Schrift, genau, hätte man auch die kleine Schrift lesen können. Und die zweite Frage war zum Thema Abhören von Festplatten. Und da würde ich sagen...
Muss ich ein bisschen weiter ausholen, oder?
Mach mal.
Okay, ich hole mal ein bisschen weiter aus. So, jetzt wird es spannend für die Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen mit Technik auskennen. Wir hatten es ja vorhin von der Leitung in dem dunklen schwarzen Raum, wo der Strom durchfließt. Und jetzt wissen wir ja, wir haben es mit Computern zu tun. Da gibt es Nullen und Einsen, also Rechtecksignale. Das heißt, dass jedes Mal, wenn die Leitung ihren Zustand von 0 auf 1 ändert oder wenn sie ihn von 1 auf 0 ändert, sich der Strom ändert, der durch die Leitung durchfließt und dann an dieser Stelle entsteht so eine elektromagnetische Welle, die man messen kann. Jetzt ist so eine Leitung ja nicht perfekt. Das heißt, auch das Rechtecksignal, was da drauf liegt, ist nicht perfekt, sondern man kann sich vorstellen, es handelt sich dabei um einen Tiefpass. Das heißt, wenn man da mit dem Ostsee drauf guckt auf diesen Rechteckimpuls, dann wackelt der so ein bisschen rum, dann geht es schräg runter, dann wackelt es wieder ein bisschen. Und dementsprechend sieht das Signal aus, dass da abgestrahlt wird. Und je nachdem, wie lang jetzt diese Leitung ist und wie weit die von Masse weg ist, also abhängig von ihrer Induktivität und ihrer Kapazität, ergeben sich andere Filtereigenschaften
das alles des auf Wikipedia
physikalischen Systems, das ich da anrege. Und dementsprechend gibt es auch Unterschiede. Das heißt, was man ja bei Festplatten hat, was man genauso bei den LC-Displays hat, was man auf Bussignalen hat und so weiter und so fort, ist ja, dass diese Bits alle gleichzeitig schalten. Und irgendwie in erster Näherung sieht man halt, wie viele Bits umgekippt sind. Das ist das, was wir bei den Wahlcomputern machen. Aber die sind ja alle ein kleines bisschen anders, diese Leitungen, und verhalten sich alle ein kleines bisschen anders. Und ich habe die Theorie, ich habe dazu keine Anhaltspunkte, ob es schon mal jemand getan hat, dass man die Leitungen voneinander unterscheiden können müsste. Dass man also, wenn man genau genug hinhört, die sind also sozusagen alle so ein bisschen anders gestimmt. Und wenn man genau genug hinhört, kann man die Töne auseinanderhalten. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und wenn man das kann, dann kann man wahrscheinlich auch Festplatten abhören.
Wow. Ja. Okay, aber das ist schon noch Zukunftsmusik.
Für mich jedenfalls. Das Problem ist, darüber ist so gut wie gar nichts publiziert. Also was es publiziert gibt, sind diese ganzen Analogmonitor-Geschichten. Mhm. Zu Tempest von Digitalsignalen habe ich genau eine Veröffentlichung gefunden. Die kam von den Chinesen aus dem Jahre 2006 auf einer Robotikkonferenz, also völlig themenfremd. Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist, die sich so mit den theoretischen Grundlagen beschäftigt hat. Und ansonsten gibt es nicht viel. Der Rest ist eine Spekulation und drüber nachdenken, wie es funktionieren könnte.
Also wenn da draußen jetzt jemand sitzt, der weiß, wie man Festplatten Tempest abhört, bitte anrufen 0331 70 97 110. Und was ich an dieser Stelle dazu sagen möchte, wenn ihr anruft, müsst ihr nicht Thomas heißen. Wir haben nämlich irgendwie jetzt gerade Thomas in der Leitung gehabt. Wir haben jetzt noch zweimal Thomas in der Leitung. Ihr dürft auch anrufen, wenn ihr Manfred heißt. Nein, alle Namen sind zugelassen. Einfach anrufen 0331 70 97 110.
Dann nimm doch mal Thomas rein.
Ich nehme jetzt Thomas rein. Hallo Thomas.
Hallo?
Ob die andere jetzt auch
Thomas 8 gesagt hat.
Hallo?
Hi. Hallo? Thomas?
Hallo?
Du mit den Cut-Kabeln.
Ja, genau. Okay.
Genau, du bist das.
Ja, ich wollte mal fragen, wie das ist, also diese Cut-Kabel.
Halt, was sind Cut-Kabel?
Na, das sind diese ganz normalen Internetverbindungskabel oder LAN-Kabel oder
Netzwerk-Kabel.
Mit denen halt zwei Computer verbinden kannst.
Ah, okay. Mhm.
Und ich wollte mal fragen, wie es da mit der Abhörsicherheit aussieht. Also ich weiß, da gibt es ja welche, die hier geschirmt sind und wieder welche, die nicht geschirmt sind. Und diese geschirmten, reicht das aus oder kann man da immer noch Sachen abhören?
Also die strahlen in der Tat nicht besonders viel ab, weil die, also die Menge Energie, die durch Abstrahlung in den Raum abgegeben wird, ist ja sozusagen auch die, die verloren geht und nicht am anderen Ende ankommt. Ne? Wenn man so irgendwie auf der einen Seite Energie reinsteckt, ist wie so ein Wasserschlauch mit Löchern drin, die kommt irgendwie, was nicht an der Seite rausgeht, kommt am Ende an.
Ja.
Und deswegen werden die natürlich so gebaut, dass möglichst viel am Ende ankommt. Also erstens sind das sogenannte Twisted-Pair-Kabel, das heißt, da sind immer pärchenweise Adern miteinander verdrillt, wo der Strom in der einen Richtung hinläuft und in der anderen Richtung zurückläuft. Dadurch heben sich die magnetischen Felder gegenseitig auf. Und wenn man also eine absolut ideal verdrillte Leitung hat, dann ist theoretisch das Feld, das da abgestrahlt wird, null. In der Praxis siehst du also nur die Abstrahlung durch die Toleranzen beim Verdrillen. Und dann ist da ja bei modernen Kabeln, über die ein Gigabit drüber geht, noch eine Abschirmung drumherum. Das heißt, du kriegst in der Regel da nicht viel raus. Was ich allerdings mal gesehen habe, eine total clevere Erfindung, damals als die Leitungen noch nicht so schnell waren, war so eine, wie so eine Art Nadel mit Blech hinten dran, die man einfach auf das Kabel draufsteckt. Und also durch die Abschirmung durch, mitten rein. Und die dazu führt, dass also mehr Energie abgestrahlt wird, was man dann in Kombination mit einem Empfänger draußen verwendet.
Okay.
Das ist aber echter Agentenkram dann, oder?
Ja, das ist echter Agentenkram. So wie in den schlechten Filmen. Kommt einer rein, macht kurz Peaks in die Leitung, geht schnell wieder raus.
Da musst du Druckluftschläuche drumherum machen, da musst du mal in Druck gucken, ob der gleich bleibt.
Das haben sie in der Tat auch gemacht.
Also die großen Telekom-Leitungen, die halt irgendwie unterirdisch verlegt sind, sind irgendwie alles Druckleitungen.
Genau, und
okay, jetzt ist gerade neue interessante Sachen. Also wir haben ein Telefonkabel genau. Und das soll nicht abgehört werden oder soll halt einfach keiner ran. Und da wird drumherum eine Leitung gemacht. Also quasi diese.
Also du hast halt die einzelnen Fasern, also die einzelnen Kupferdrähte und außenrum hast du nochmal einen großen Mantel aus
man kann einfach Rohre aus nehmen.
Plaste, okay. Genau, oder Rohre. Und da ist halt irgendwie an beiden Enden als luftig versiegelt und du hast Luft drinne. Also halt Druckluft drinne und das heißt irgendwie, sie messen halt den Luftdruck und wenn der halt abfällt, wissen sie, dass halt irgendwo ein Problem aufgetreten ist, dass irgendwie das Kabel beschädigt ist.
Es ist ein Problem aufgetreten, rufen Sie Einheit ZHB.
Was sie halt noch tun, ist, die Luft ist mit radioaktiven Isotopen versetzt. Das heißt, sie rennen dann halt irgendwie mit einem Geigerzähler oder halt mit ähnlichen Geräten durch die Tunnel und können halt so halt relativ schnell das Leck finden.
Das ist ja großartig. Das ist, das ist jetzt ganz normale Technik, sage ich mal. Also sagen,
unsere Normalleitung. Also ich war mal vor ein paar Jahren irgendwie in so einem Kabelschacht unten und habe tatsächlich, also ich wusste nicht, dass es Druckluft geschirmte Kabel waren und habe da halt mal ein bisschen dran rumgeschnitzt und dann hat es auf einmal irgendwie zisch gemacht und ich hatte glücklicherweise noch irgendwelche Aufkleber in meiner Tasche, die ich dann schnell auf diesen Schlauch raufgepappt habe und dann irgendwie möglichst schnell wieder aus dem Tunnel geflohen bin.
Also liebe Telekom-Techniker, falls ihr da irgendwie so Punkband-Aufkleber auf euren Leitungen findet, wir wissen auch nicht, wer das war. Thomas, ist deine Frage damit beantwortet?
Jo, ich wollte noch kurz was zu dem Thema vorher, also vor dem zwei Thema vorher sagen, wo jemand gesagt hat, dass er gehört, wenn wie viel Strom halt gerade sein Prozessor verbraucht. Mhm. Ich hatte es mal so, wenn ich direkt an meine Soundcard den Kopfhörer anschließe, dann konnte ich hören, wann ich klicke und welche Taste ich auf der Tastatur drücke.
Ja. Alles dasselbe.
Ja.
Seitenkanalangriffe, Tempest.
Ja, das war's dann schon.
Okay, jo, vielen Dank.
Okay.
Wir sollten vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, wie man sich gegen solche Tempeststrahlung schützen kann.
Ich hätte aber hier noch einen Thomas in der Leitung.
Dann gib doch mal Thomas vor.
Lieber mal den Thomas in die Leitung nehmen.
Genau, aber das mit dem, sagen wir, schützen uns davor, machen wir auf jeden Fall. Ich würde so ganz teasermäßig sagen, machen wir dann in der letzten halben Stunde nach Nachricht.
Super.
Jetzt erstmal Thomas. Hey Thomas.
Thomas.
Thomas?
Der hat bestimmt vorhin schon rangehen wollen, dann verzweifelt aufgelegt.
So eine gute Leitung haben wir total selten.
Ah, jetzt hört er mich, oder?
Ah, yeah. Thomas, hi.
super, irgendwie bin ich auf Mut gekommen, dumme Sache das.
In der Tat.
Du hast jetzt in dein Telefon geschrien, ohne dass wir geantwortet haben.
Ja, eben. Das mit dem zum Thema Schützen ist eigentlich ganz gut, weil dazu habe ich eigentlich auch eine Frage. Und zwar, ich meine, wie schützt ihr euch eigentlich? Also ich meine, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, je mehr man über solche Technik erfährt, so je paranoider wird man auch ein Stückchen weit. Festplatte verschlüsseln tun ja nun sehr viele. Belastet ihr uns auch dabei oder schützt ihr euch auch gegen sowas oder wie weit geht das bei euch?
Also wenn du die Webcam guckst, die haben alle Thinfoil-Heads auf.
Ja, genau so. Hüte aus Alufolie, die gegen die böse Röntgenstrahlung. Nee, was soll man da sagen? Also ist einfach, es gibt irgendwo eine Grenze, wo wenn du dich mit bestimmten Leuten anlegst, die besser sind als du. So möchte ich das mal ausdrücken. Und das muss man halt einfach einsehen, dass das irgendwann hat das einfach keinen Zweck mehr. Und solange man sich mit diesen Leuten nicht anlegt, dann muss man auch nicht paranoid werden.
Also alle, die jetzt zu paranoid sind, sollten jetzt weghören.
Also,
das heißt, zu sagen, dass man so abgehört werden kann, aber ihr sagt, das Risiko ist so gering, dass das Interesse bei jemandem euch abzuhören so groß ist, sowas zu tun, dass ihr sagt, Festplattenverschlüsselung reicht.
Also der Aufwand, irgendwie das zu tun, ist halt immer noch relativ groß, beziehungsweise halt auch so der personelle Aufwand. Das heißt, du musst halt irgendwie schon jemanden haben, der den Lieferwagen vor deine Tür fährt oder irgendwie die Wand in deine Wohnung oder vor deine Wohnung platziert und es dann auswertet. Und auf der anderen Seite ist der Aufwand, sich halt wirklich hundertprozentig zu schützen, halt irgendwie auch extrem. Also man kann halt irgendwie mal was gegen die Abstrahlung von der WLAN-Karte oder vom Monitor tun, aber halt irgendwie jetzt wirklich alles auszuschließen, also auf allen Wegen sich zu schützen, das ist nahezu unmöglich.
Es kann einem natürlich passieren, dass man aus Versehen in seiner Diplomarbeit das Wort Gentrifizierung verwendet und dann hat man die Jungs jahrelang an der Backe. Ja. Es ist ja heutzutage nicht mehr ausgeschlossen, dass sie tatsächlich den Aufwand treiben.
Ja, und zu diesem Thema empfehle ich den Podcast der letzten Trackback-Sendung zu finden auf trackback.fritz.de. Da ist ein Interview mit jemandem, der Gentrifikation in seiner Arbeit benutzt hat und deswegen jahrelang abgehört wurde.
Ja, so. Aber da kann man auch nichts machen. Ne? Das muss man dann einfach zur Kenntnis nehmen. So ganz großartig, ich habe mal eine Geschichte gelesen von jemandem, der also vermutete damals noch zu DDR-Zeiten, er wird von der Stasi überwacht und hat dann also zu Weihnachten am Telefon gesagt, ach und übrigens grüße ich noch die Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Hat dann nach der Wende seine Akte gelesen, da stand dann feinsäuberlich notiert, Herr so und so grüßt die Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Also...
Okay, aber das kann man jetzt wirklich zum Anlass nehmen und sagen, okay, sie sind wirklich überall. Also aber diese Tempest-Sachen, über die wir heute reden, ist das sozusagen wirklich, das ist jetzt nicht das Werkzeug für so eine 1980-Geschichte.
Das ist noch nicht die Massenüberwachung. Die Massenüberwachungen sind Geschichten wie die Vorratsdatenspeicherung. Das, wo wirklich jeder überwacht wird, wo die Daten rausfallen, wo drin steht, wo sich welches Handy zu welchem Zeitpunkt aufgehalten hat, wer mit wem telefoniert hat. Das ist die wirkliche Massenbedrohung, wo sich auch jeder verfolgt fühlen muss.
Also man braucht den Aufwand einfach gar nicht zu treiben, halt irgendwelche Tempeststrahlungen zu messen und auszuwerten, sondern man hat halt heutzutage mit Bundestrojaner, mit Vorratsdatenspeicherung, mit großem Lauschangriff halt irgendwie viel einfachere Möglichkeiten, eigentlich an alle diese Informationen vor allem halt auch vollautomatisch im Endeffekt ranzukommen. Also auch oft von einem großen Anteil der Bevölkerung.
Das heißt, Tempest ist sozusagen mehr oder weniger so eine Art sportliche Herausforderung.
Na, Tempest ist halt eher für Leute, die sich halt wirklich extrem schützen, also halt gerade so im industriellen Bereich, wo halt irgendwie halt finanzielle Aufwendungen beziehungsweise irgendwie
Dingens hier, weißt Aufwand. Schon. Also Wirtschaft, genau. Viel Geld
Wirtschaft,
Kohle, oder Geheimnisse Genage. Oder beides.
Patente, also halt irgendwie Sachen, die man halt schützen sollte, um halt irgendwie Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten zu haben und da halt wirklich großen Aufwand treibt. Und da ist halt auf der anderen Seite halt so Tempest-Sachen halt irgendwie wieder lohnenswert, weil halt dann auch der Gewinn in dem Fall halt groß genug ist. Aber halt für die normale Abhöraktion gibt es halt andere Möglichkeiten.
Also ich muss da immer an der Staatsfeind Nummer 1 denken. Habt ihr den Film gesehen?
Ja.
Weil da war ja zum Schluss auch Gene Hackman in seinem Käfig, den er sich da gebaut hat, um je ja nicht nach außen abzustrahlen und sowas.
Ja, also die Filmemacher haben schon ein bisschen recherchiert, bevor sie angefangen haben zu drehen, das stimmt. Sowas kann man tun. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt ja den Grundschutzkatalog heraus und da gibt es diverse Maßnahmen und da gibt es zum Beispiel die Maßnahmen M4.89 Abstrahlsicherheit, die sich dem Thema Tempest widmet. Und so seine Wohnung mit Aluminiumfolie tapezieren, alles ordentlich erden, kann man machen. Muss man aufpassen, dass man die Stromleitung nicht vergisst. Also wenn man es wirklich gründlich macht, muss man sich einen Generator und einen Motor hinstellen mit einer elektrisch nicht leitenden Welle dazwischen, damit man auch das entkoppelt oder ähnliche Geschichten. Abstrahlsichere Geräte kaufen.
Also prinzipiell kann man halt erstens irgendwie versuchen, die Geräte selber zu schützen gegen Abstrahlung. Das heißt, dass halt die Strahlung nicht aus den Geräten rauskommt. Dann kann man natürlich die Wohnung selber nochmal abstrahlsicher machen. Also irgendwie gesagte Kupfertapete oder irgendwie bedampfte Scheiben. Was man natürlich noch machen kann, ist Sulfuritkerne, also halt irgendwie, was ist das, Tiefpass? Hochpass? Tiefpass?
Tiefpass.
Tiefpass. Halt dann genau diese Oberwellen, die Andreas vorhin erwähnt hat, die halt diese Informationen tragen, halt rauszufiltern. Also Ferritkerne sind einfach nur magnetische Ringe, die halt um Kabel gelegt werden und halt genau diese hohen, also wenn man halt irgendwie an zum Beispiel an Notebook-Stromversorgungskabel hat man irgendwie kurz hinterm Stecker mal so einen Knubbel dran. Das ist ein Ferritkern, der halt irgendwie genau diese hochfrequenten Strahlen irgendwie rausfiltert.
Aber ist sozusagen ist an den Notebook-Netzteilen ist der wegen Tempest dran oder weil es irgendwie noch einen
anderen Effekt? Das ist wegen der elektromagnetischen Verträglichkeit. Also halt genau der anderen Sache, halt irgendwie, dass halt keine anderen Geräte gestört werden.
Klar.
Und was man natürlich noch tun kann, ist halt explizit halt Störsender zu installieren. Halt irgendwie auf den Frequenzen, wo man halt vermeintlich Strahlung absondert, die halt nicht draußen gehört werden soll, stellt man halt daneben einen Sender, der höhere Energie aussendet und damit praktisch die andere Strahlung überlagert.
Das ist doch verboten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ob also, das darf?
Nee, dürfen darfst du natürlich nicht, aber machen kannst du es natürlich.
Das kommt so. auf die Energie an, die man aussendet. Natürlich kann man das machen.
Na, wenn du so, also du musst ja Breitband nicht senden, ne? Wir hatten es ja von Rechteckimpulsen und wie alle Leute, die ihre 4 Semester Signalverarbeitung gemacht haben, wissen, hat so ein Rechteckimpuls eine unendlich große Bandbreite. Das heißt, der strahlt auf allen Frequenzen gleichzeitig.
Aber deswegen auch mit stark abnehmender Energie in die oberen Frequenzen.
Also so schnell nimmt die nicht ab. Also durch die Tatsache, dass du ja einen Tiefpassfilter hast in der Leitung,
also
in der
Grenzung. Entschuldigung?
Ja. Ah,
hallo. Gut, also wir halten fest, es ist schwierig irgendwie mit Ferritkern.
Du musst irgendwie von 0 bis 500 Megahertz senden oder so. Und da muss man schon viel Energie reinstecken. Das mögen die bestimmt nicht so.
Okay.
Die lieben Kollegen von der RecTP, ist es immer noch die RecTP oder heißen die anders mittlerweile?
Die heißen
die Frequenzaufsicht, RecTP. Die Bandwacht. Mhm.
Also ich habe mal vor
Bundesnetzagentur, danke lieber Chat.
vor ungefähr 5 Jahren mal einen Artikel in so einer CB-Funker-Zeitschrift gelesen. Die haben tatsächlich um Berlin rum so 3 Messtürme aufgebaut. Und überwachen den gesamten Frequenzbereich über Berlin. Das heißt, wenn da halt jemand mit ungewöhnlich starken Funksignalen in Berlin aufpoppt, können sie innerhalb von halt unter einer Sekunde irgendwie halt ihn triangulieren und orten. Und dann stehen sie halt innerhalb von kürzester Zeit bei dir vor die Tür.
Alles klar. Thomas, weißt du Bescheid?
Ja.
Keine Störsender installieren. Könnte schnell gehen, dass du Besuch bekommst sonst.
Kein Thema, ist mir glaube ich auch zu aufwendig.
Okay. So, Thomas, weil du brav angerufen hast, bist du jetzt auch der entscheiden darf, ob wir jetzt noch eine Musik spielen vor den Nachrichten oder nicht?
Na, ich war der vorhin im Chat gesagt hat, ihr seid eine Talksendung und Musik läuft danach im Nightflight noch genug.
Na, super. Was fragst du auch?
Dann kann ich jetzt noch eine Gegenmaßnahme erzählen, die ich besonders lustig fand.
Okay.
Und zwar, wir hatten es ja vorhin von den Tiefpassfiltern. So Tiefpassfilter kann man auch in Software machen. Es gibt also einen Font, den man sich runterladen kann für seinen Computer, der speziell darauf designt wurde, dass möglichst wenig hochfrequente Energie dabei erzeugt wird. Das heißt, man kann sich die richtige Schriftart installieren und dann wird bei dem, der sich das Bild anguckt, das Bild matschig.
Also der Tempest-sichere Zeichensatz.
Habt ihr das mal ausprobiert?
Nee. Nö, aber das hat Markus Kuhn gemacht, dem glaubt man das normalerweise.
Ist also ein Name, den man auch googeln kann, wenn man was über
Tempest. Der arbeitet am Institut von Russ Anderson in Cambridge. Also der weiß, was er tut.
Das hört sich gut an.
Ja.
Wir machen gleich weiter mit Tempest. Vorher gibt's aber Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
Jetzt ist die richtige Zeit, ein Instrument zu lernen, eine Band zu gründen und ein paar wirklich gute Songs aufzunehmen. Und wenn ihr das alles schon getan habt, umso besser. Denn er ist wieder da.
Der Radio Award für neue Musik.
Eine große Chance für kleine Bands. Legt euch jetzt ein Profil an auf meinfritz.de. Und mit ein bisschen guter Musik seid ihr dabei. Beim großen Finale am 18. September in Berlin. Die besten Bands landen sowieso im Fritz-Programm. Aber die Gewinner erhalten einen Scheck über 10.000 Euro für Musikequipment der Marken Kork, Vox und Lark.
Mehr Infos fritz.de.
Der Radio Award für neue Musik. Ihr habt die neue Musik, wir haben den Preis dazu.
Fritz.
Und das hört man.
Um kurz vor 11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Ein seit gestern Abend vermisstes Mädchen aus Eilenburg bei Leipzig ist tot aufgefunden worden. Die 9-jährige Corinna sei vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch keine Aussagen zu den Todesumständen getroffen werden, da die gerichtsmedizinische Untersuchung noch bevorstehe. Suchkräfte hatten das Mädchen in einem Graben gefunden. Morgen wollen die Ermittler die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz über den Fall informieren. Die Deutsche Krebshilfe warnt davor, ins Solarium zu gehen. Hauptgeschäftsführer Nettighofen sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er sei durch neue Forschungsergebnisse alarmiert. Die Weltgesundheitsorganisation hatte heute mitgeteilt, dass Sonnenbaden im Solarium genauso krebserregend ist wie Zigaretten und Asbest. Besonders gefährdet sind Leute unter 30. Im organisierten Drogenhandel werden in Berlin immer öfter Minderjährige als Dealer eingesetzt. Einige Familien würden gezielt unter 14-Jährige losschicken, weil die noch nicht strafmündig sind, hieß es vom Berliner Drogenhilfeprojekt Fixpunkt. Vor allem in den U-Bahnen der Bezirke Kreuzberg, Neukölln und Wedding werden die jungen Drogendealer eingesetzt. Am Montag hatte die Polizei in Kreuzberg einen 12 Jahre alten Jungen gefasst, der 150 Heroinkügelchen dabei hatte.
Sport.
Rekordweltmeister Michael Schumacher kehrt nach 3 Jahren Pause in die Formel 1 zurück. Der 40-Jährige wird für den verunglückten Ferrari-Piloten Felipe Massa an den Start gehen, teilte der italienische Rennstall in Rom mit. Massa war am Sonnabend in der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn verunglückt und liegt seitdem im Krankenhaus. Schumacher erklärte auf seiner Internetseite, er könne aus Verbundenheit zum Team diese unglückliche Situation nicht ignorieren und freue sich auf die Herausforderung. Das nächste Rennen findet am 23. August in Valencia statt.
Wetter.
Heute Nacht wird es recht mild, es bleibt weiter trocken bei Tiefstemperaturen um 13 Grad. Am Tag gibt es dann weniger Sonne und es kann wieder einzelne Gewitter oder Schauer geben. Das Ganze bei maximal 27 Grad.
Verkehr.
A9 Berlin Richtung Halle Leipzig. Zwischen Beelitz-Hallstätten und Beelitz gibt es noch Behinderungen durch Bergungsarbeiten. Die ihre linke Spur ist da blockiert. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Genshagen und Rangsdorf gibt es Gefahr durch einen defekten LKW. Die rechte Spur ist blockiert. Und Stadtverkehr Berlin A115 AWUS, der Zubringer Nutetal statt einwärts. Im Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung A100 gesperrt. Sonst überall gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Markus Richter und Andreas und Starbuck vom Carsten Hütter Club, wo es heute darum geht, Geräte abzuhören und so, dass irgendwie jeder alles lesen kann, nur der kriegt nichts mit, der vor dem Gerät sitzt. Und in dieser Sendung wird auch Musik gespielt. Egal, ob ihr das wollt oder nicht. Wollte ich mal sagen. Reversing Gravity vom Bitmap Syndicate. Das ist vom Game 3.0 Sampler und das ist, wie ihr euch denken könnt, Musik, die man einfach so und vor allem legal aus dem Netz ziehen kann. Weil so mit Netz geht's ja hier heute auch und Strom und überhaupt im Chaos Radio. Es geht um Tempest. Mag einer von euch vielleicht zur Abwechslung mal kurz erklären, was Tempest ist? Ich habe heute schon den Mund fußlich geredet.
Nee? Das okay. Ist, wenn der Computer aus Versehen funkt und deswegen der Nachbar weiß, welchen Porn man klickt.
Genau. Und du wolltest jetzt, es gibt zur Sendung auch einen Chat unter irc.freenode.net/chaosradio, also so ähnlich. Und du wolltest doch mit jemandem schimpfen, der da im Chat unterwegs ist.
Ja, da wurden Bedenken angemeldet wegen des Rechtecksignals und des kontinuierlichen Spektrums. Und vielleicht formuliere ich es einfach nochmal präziser. Ja, also so ein Rechtecksignal, das ist ja, also wenn man sich das anguckt, diese Flanke da, wenn die durch den Leiter fließt, das elektromagnetische Feld, das da erzeugt wird, ist ja die Ableitung davon. Und irgendwie so, die Mathematiker leiten Rechtecke nicht ab, die Physiker und Elektrotechniker tun das ja wohl, da kommt ein Dirac-Impuls raus. Also ist das Spektrum dessen, was bei diesem Rechtecksignal erzeugt wird, die Fourier-Transformation dieses Dirac-Impulses und das ist einfach über alle Frequenzen gleichmäßig verteilt.
Wie viele Semester Signalverarbeitung muss man studiert haben, um das zu verstehen?
Das müsste man eigentlich spätestens nach dem zweiten begriffen haben. Das ist schon relativ
fundamental. Okay, ich habe zwei Semester Signalverarbeitung durchlitten, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und werde deshalb nicht weiter drauf eingehen, sondern lieber den Norman dran nehmen. Hi.
Hi.
Hey. Guten Abend.
Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gerade erzählt hat. Ich habe mich studiert von irgendwelchen Signalen. Ich habe nur einen Funkscanner benutzt.
Und was ist dann passiert?
Dann habe ich die Nachbarn gehört. Aber wie gesagt, das ist schon 10 Jahre her oder sowas. Da haben wir das Ding ausprobiert, von Kaiser war das Teil. Und da, tausend Kanäle und Schnick, Schnuck, Schnack da dran rumgestellt. Der hat sich die ja dann alleine gesucht. Und dann hast du irgendwann mal die Nachbarin gehört, ja, komme morgen um 11 oder ach, was ist ich, belanglose Scheiße halt. Nicht spannend, leider.
Ist das denn Tempest?
Nee, es ist eigentlich kein Tempest, weil das ist ja sozusagen absichtliche Abstrahlung. Das sind ja Funkgeräte, die absichtlich den Inhalt des Gesprächs funken, so Babyfunken oder Schnurlostelefone oder so. Ist, ja, also auch Abstrahlung, aber sozusagen beabsichtigte Abstrahlung.
Wir hören übrigens auch gerade deine Nachbarn oder das Meer im Hintergrund oder was auch immer.
Auf der Autobahn. Ich suche, hier kommt keine alte Bucht. Ich habe gesagt, ich halte an, wenn eine kommt, aber hier ist leider keine.
Wenn du jetzt einen Unfall hättest.
Da ja, wollen wir lieber nicht live dabei sein. Hast du noch mehr mit deinem Funkscanner zu erzählen, oder?
Naja, ne, ist ja eigentlich nicht das, was ihr da besprecht. Daher, ich weiß nicht, so richtig passt es nicht.
Nee. Alles klar, dann würde ich an dieser Stelle sagen, eine gute Fahrt, Norman. Weil wenn es nicht so richtig passt, dann glaube ich, passt es auch
und
nicht
vor allem
so
telefonieren im Auto ist ja eh verboten.
Und beim Fahren auch noch und überhaupt.
Ja, sowieso.
Tempest?
Tempest, wir haben noch
und die Telefone. Frage. Warte mal, ich würde nochmal darauf zurückkommen wollen, weil ich glaube, es gibt immer noch Leute, die das nicht genau wissen mit den Funktelefonen. Vielleicht könnte man an dieser Stelle nochmal ganz kurz erläutern, warum das kein Tempest ist, sondern quasi ganz normal, dass man Funktelefone heutzutage auch abhören kann.
Also es ist kein Tempest, weil der Sinn dieser Telefone halt ist, ihre Strahlung in die Gegend zu schicken und Tempest eigentlich genau besagt, dass man halt Signale auffängt, die halt nicht dazu gedacht sind, in die Umwelt abgestrahlt zu werden.
Jetzt ist aber schon so, dass ich denke, wenn ich telefoniere, auch wenn es mit einem kabellosen Telefon ist, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand anders das hört.
Es ist halt kein Tempest, aber es ist halt schon die gleiche Kategorie. Also es werden halt auch Funkwellen übertragen und man will halt nicht, dass es abgehört wird, aber rein technisch ist es halt kein Tempest.
Ist kabelloses Telefon abhören schwieriger oder einfacher als Tempest?
Einfacher, weil die Energie natürlich viel höher ist, also weil sie halt irgendwie ja wirklich mit viel Energie rausblasen. Und halt gerade bei DECT zum Beispiel ja in den letzten paar Monaten oder so zum Kongress letzten Jahres auch gezeigt wurde, dass die Verschlüsselung da nicht wirklich gut ist. Das heißt irgendwie, man kann sich da irgendwie eine PCMCIA-Karte auf eBay klicken und eine Software installieren und kann halt irgendwie DECT-Telefone mithören.
Und das für weniger als 1.000 Euro.
Und das für, na die Karten, also sie haben irgendwie mal angefangen bei irgendwie 5 Euro und dann kam die Software raus und irgendwie inzwischen, also der höchste Preis war irgendwie so in dem Bereich von 200 Euro dann. Also das ist man auch schon fast bei den 1.000. Aber auf jeden Fall geht das theoretisch viel weniger Geld, ja.
Du hattest jetzt noch eine Frage aus dem Chat, oder?
Genau, die Frage aus dem Chat war Tempest bei Geldautomaten.
Aha. Oh ja, das ist ein guter. Das
möchte ich auch machen.
Das ist tatsächlich vorgekommen. Und zwar haben die ja relativ simpel gestrickte Tastaturen. Und das Problem ist ja immer, an die Pin ranzukommen. Ne? So den Rest des Magnetstreifens kann man einigermaßen raten. Aber die Pin-Nummer nicht. Und die Tastaturen an Geldautomaten machen natürlich auch Tempest-Abstrahlung. Und es wurde tatsächlich in der Praxis eingesetzt, um die an die Pins ranzukommen. In Deutschland geht das nicht, wenn man sich mal diese Eingabepads anguckt, die sind schon relativ durchdesignt. Die sind also aus dickem Stahl, das natürlich auch abschirmt, das auch nicht so einfach aufzumachen ist. Da ist auch mittlerweile ein Verschlüsselungskey drin. In anderen Ländern ist es halt nicht so, da sind die einfacher gestrickt.
Also ich würde sagen, also diese direkte elektromagnetische Abstrahlung geht da vielleicht nicht, aber halt dieses, was wir vorhin hatten, mit per Mikrofon die Tasten abhören, könnte man da durchaus auch nochmal probieren.
Das ist wohl wahr.
Also ich muss mir in Deutschland aber auf jeden Fall keine Sorgen machen.
Keine Sorgen musst du dir nie nirgendwo machen.
Okay, ich muss in Deutschland nicht übermäßig paranoid sein, was Geldautomaten angeht und Tempest.
Ja. Nee, du solltest paranoider sein, dass Vorschaltgeräte davor gebaut werden. Also dass jemand sowas an den Magnetstreifen dranpackt, wo man seine Karte reinschiebt, wo dann die Kamera dran ist.
Da gibt's eine coole Story. Irgendwie, sie haben in, ich weiß nicht genau, wo das war, Geldautomaten mit Pfefferspray ausgerüstet. Und die Pfefferspray ging halt los, wenn sie halt ungewöhnliches Verhalten detektiert haben. Es hat natürlich die Techniker getroffen, die halt irgendwie an dem Automaten da drum geschraubt haben. Also das muss man sich vorstellen, sie haben halt wirklich mit der Kamera detektieren sie, ob da jemand irgendwie jetzt augenscheinlich versucht, was an den Automaten anzubringen. Und dann geht der Pfefferspray irgendwie los. Und
automatisch.
Automatisch. Das und hat halt irgendwie wirklich da drei Techniker verletzt.
Au. Aber apropos Geschichten, es wurden vorhin mehr lustige Geschichten gewünscht. Ich habe noch eine irgendwie, also wirklich finsterste Spooky 007 Geschichte, vielleicht kriegen wir nochmal den Sound dazu, die auch mit Tempest zu tun hat. Und ich fange einfach mal zu erzählen. Es gab damals eine Software in den 80ern, die hieß Promise. Die wurde geschrieben von einer amerikanischen Firma namens Inslaw. Die wurde dann in die Pleite getrieben. Die Software wurde aufgekauft von, möglicherweise war es die CIA, alles nicht ganz aufgeklärt. Ein gewisser Herr Maxwell ist durch die Gegend gereist und hat diese Software verkauft. Also die diente dazu, Rasterfahndung zu machen. So kann man das, glaube ich, am einfachsten erklären. Also Datenbanken aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, was heute auch getan werden soll mit der Vorratsdatenspeicherung. Damals war das halt noch neu und so weiter und so fort. Und der Herr Maxwell ist also rumgelaufen, hat diese Software verkauft an alle möglichen Leute, an unter anderem den KGB und diverse andere Dienste. Und irgendwann wurde Herr Maxwell vom Boot geschubst. Das ist aber nicht der Bestandteil der Geschichte, der spannend ist, sondern der spannende Teil ist, dass diese Software eine Hintertür hatte, wo Daten rausgekommen sind, bekanntermaßen. Und es gibt jetzt einige Spekulationen darüber. Hier schreibt gerade jemand, er glaubt, dass es der Mossad war. Ja, das glauben alle anderen auch. Also zumindest war es der Mossad, der vom Boot geschubst hat. Aber naja, weil...
Andere Geschichte.
Andere Geschichte. Reden wir nicht drüber, sondern Tempest. Jetzt war es ja früher so, dass die Rechner nicht unbedingt alle am Internet hingen. Das heißt, wenn man dann eine Software draufgekriegt hat mit Hintertür drin, also sagen wir mal, man hat an den KGB Promise verkauft und möchte an die Daten, muss man die da irgendwie rauskriegen. Und es ist bekannt, dass die Daten per Funk rausgekommen sind. Und jetzt spekulieren noch alle rum. Es gibt Leute, die meinen, dass da gezielt Rechner verkauft wurden mit einer Wanze drin. Aber die viel plausiblere Erklärung ist, dass da Tempest eingesetzt wurde. Dass also die Software gezielt bestimmte Zugriffe auf die Busse erzeugt hat, die dazu geführt haben, dass die Rechner abgestrahlt haben, dass über große Entfernungen abhörbar war. Also ähnlich wie wir das hatten mit dem Radio und der Musik zu dem Spiel in den 70ern, nur dass dann die Daten rausgefallen sind.
Geil, so einen will ich auch zu Hause. Und dann will ich ihm irgendjemand geben, meinem Chef zum Beispiel. Wir sind jetzt fast am Ende der Sendung. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch in die Zukunft gucken, weil es hat sich im Verlauf dieser Sendung jetzt so herausgestellt, okay, Tempest geht. Es ist theoretisch auch ein Problem, was Leute betrifft, die mit wichtigen Dingen zu tun haben, aber spielt im Alltäglichen jetzt nicht wirklich eine Rolle. Wie wird das in 10 Jahren aussehen? Wird Tempest dann wieder wichtiger, weil alle Leute irgendwie ihr Zeug verschlüsseln, oder bleibt das eher so eine Art theoretische Überlegung, wo man denkt, naja gut, es funktioniert, aber letztendlich ist es einfacher irgendwie mitzusniffen?
Na, das Problem an Tempest ist, dass man halt in der Regel relativ nah ran muss. Also halt irgendwie für beliebige Definitionen von nah, aber irgendwie auf jeden Fall muss man sich aus dem Haus bewegen und halt irgendwo hingehen. Mhm. Und das ist natürlich immer schon ein gewisser Aufwand. Das heißt, irgendwie, solange man keine Drohnen hat, die automatisch vor die Fenster fliegen und irgendwie dort die Kamera, das Mikrofon oder was auch immer platzieren, wird Tempest halt immer mit einem gewissen Aufwand verbunden sein. Deswegen glaube ich nicht, dass es sich irgendwie jetzt für die Sachen halt durchsetzen wird, sondern da gibt es halt einfach andere Möglichkeiten, die halt einfacher sind.
Aber ist es nicht sozusagen, weil es gerade so ein Ding ist, wo niemand mit rechnet? Also ich meine, ich habe mir schön dieses Beispiel von der kleinen Rechtsanwaltskanzlei, die irgendwie einen wichtigen Fall bearbeitet. Da rechnet jetzt niemand damit, dass irgendwie nebenan jemand sitzt, der sich so eine Technik irgendwie
anschafft. Also wie gesagt, Kosten und Nutzen. Also ich meine, wenn es halt wirklich ein lohnendes Ziel ist, wird es halt sicherlich auch Leute geben, die halt irgendwie Tempest benutzen. Mhm. Aber das ist halt irgendwie jetzt so, das wird in 10 Jahren so sein. Also ich sehe da nicht, dass es irgendwie sich großartig da verändern wird.
Wird sich das Problem irgendwann erledigen, weil die elektromagnetische Abstrahlung so klein wird, dass sie irgendwann nicht mehr messbar ist?
Das würde ich sagen, auch nicht.
Das glaube ich nicht.
Also alles, was man halt irgendwie im Computer verarbeiten kann, kann man halt auch irgendwie mit anderen Devices wieder messen. Also genauso wie bei Chips, wenn man die halt herstellen kann, kann man sie irgendwie auch reverse-engineeren. Das heißt, es gibt halt immer eine Technik, um halt die Technik, die benutzt wird, irgendwie abzuhören. Und deswegen, also es wird wahrscheinlich schwieriger werden, wie mit irgendwie Scrambling oder irgendwie Falschsignale einstreuen, was auch immer. Aber unmöglich wird es halt irgendwie nie
sein. Wie meint ihr, das wird sagen, in Zukunft in Geräten mit eingebaut, dass sie quasi gleich das Tempest-Anti-Tool mitbringen?
Na, was zum Beispiel die neuen DVI-Monitore machen, ist, die machen halt wirklich Verschlüsselung über das Monitorkabel. Das heißt, du hast halt einen Chip in dem Monitor drin, du hast einen Chip in der, oder beziehungsweise den Key in der Grafikkarte und übermittelst die Daten jetzt nur noch gekryptet über die Antenne, über die.
Das heißt, du sagst, es wird erst innerhalb vom Monitor entschlüsselt.
Ja.
Aber kann man dann noch die Abstrahlung von dem Bild messen oder ist es dann sozusagen, wenn es durchs Kabel ist es
gut? Die bleibt natürlich, ja.
Was es auch gibt, ist ein Ansatz, der bei Chipkarten gemacht wird. Also es gibt ja das Problem, dass Leute Schlüssel aus Chipkarten auslesen wollen, zum Beispiel, damit sie umsonst Premiere gucken können. Das heißt ja nicht mehr Premiere, aber zum Beispiel. Und dass diese Seitenkanalangriffe, die ja mit Tempest verwandt sind, darauf angewendet werden. Und da werden interessante Dinge gemacht. Da wird dann also das Programm so geschrieben, dass es immer gleich schnell abläuft, egal welche Daten verarbeitet werden. Oder es werden intern die Daten so repräsentiert, dass man sozusagen jede 0 und jede 1 einmal als 0 und einmal als 1 hat. Und also, sagen wir mal, man hat
es hört sich 0, alles gleich an quasi.
Es hört sich alles gleich an. Wenn man hat eine 0 im Register, dann wird beim normalen Computer halt überall der Strom rausgenommen. Und bei dem Computer hat man dann für jedes Bit 2 Zellen, wo immer eine 1 ist und eine 0. Je nachdem, welche 1 und 0 ist, wird entschieden, ob es insgesamt eine 1 oder eine 0 ist, anstatt dass viel Strom reinfließt oder kein Strom rausfließt.
Ich glaube, zu dem Thema sollte man mal eine eigene Sendung machen. Also das ist auf jeden Fall
über 1 und 0?
Interessant. Nein, über Chipkarten.
Chipkarten, das ist ein guter Plan. Allgemein. Das ist ja Chipkarten-Hacking, weil das ist ein echt spannendes Thema.
Da muss man halt vor allem irgendwie auch mal weiter ausholen, um das dann irgendwie alles ein bisschen näher
zu machen. Okay, das machen wir dann vielleicht in einer der zukünftigen Sendungen.
Genau.
Jetzt ging es irgendwie, Tempest ist eine von den Seitenkanalattacken, hattet ihr heute schon erzählt, irgendwie es gibt auch, dass man die Tastatur einfach anhört, also mit dem Mikrofon oder wir hatten auch schon irgendwie den Chip, den man
sich... Ich hab noch eins, was sie nicht hatten, und zwar optische Abstrahlung. Also das Beispiel ist irgendwie, also Licht ist ja natürlich auch eine elektromagnetische Welle und das Beispiel, was ich gefunden habe, ist, dass früher, so vor 10 Jahren ungefähr, Switches und Hubs halt diese Blink-LEDs hatten, die angezeigt haben, ob da jetzt Link drauf ist und irgendwie, ob da Daten rüberflackern. Und was sie halt getan haben, ist halt sie haben halt aus Versehen auf die LEDs halt die Daten raufmoduliert. Das heißt, sie haben halt einfach mit einer Kamera oder mit einem CCD-Sensor halt oben auf die LEDs sich raufgesetzt und konnten daraus die Daten rekonstruieren, die halt gerade über diesen Switchport gelaufen sind.
Oder ein anderes schönes Beispiel, wenn man nachts an Fenstern vorbeiläuft, dann schimmert das manchmal so blau, wenn die Leute Fernsehen gucken. Ne? Mhm. Das ist in der Tat so schnell, wenn man da ausreichend schnell hinguckt mit der passenden Elektronik, kann man auch wieder den Bildschirminhalt rekonstruieren.
Okay. Noch eins?
Gehirntempest.
Gehirntempest? Also
um jetzt mal wirklich in die Zukunft zu schweifen.
Ja.
Also ich meine, im Gehirn sind auch nur elektromagnetische oder sagen wir elektrische Impulse, die da irgendwie rumfliegen. Und die kann man natürlich irgendwie heutzutage auch schon relativ gut von außen sichtbar machen. Halt, irgendwie kriegt man diese Kappe auf.
Ich wollte gerade sagen, muss man schon relativ dicht dran, oder?
Muss man schon relativ dicht dran. Aber das ist halt auch alles nur eine Frage von irgendwie Signal und Rauschen dahinter. Das heißt, irgendwie mit guter Technik kriegt man das wahrscheinlich irgendwie in später auch von ein bisschen weiter weg. Und ich meine, wenn man halt nicht dicht dran kommt, dann gibt es halt irgendwie auch die Möglichkeit, zum Beispiel später wird es ja irgendwie auch mal Implantate geben, die halt direkt mit dem Gehirn interagieren oder halt irgendwie die dein Auge als Implantat haben. Und da kann man natürlich dann auch wieder ganz andere Fragen der Tempest-Sicherheit beziehungsweise der Abstrahlung dieser Geräte irgendwie auf.
Ist es eigentlich heutzutage schon so? Es gibt ja irgendwie so schon Herzschrittmacher und irgendwie sowas, dass man da Dinge tun kann, also, oder lesen kann?
Kann man, aber da halt irgendwie, also die haben halt auch so ein über Funk zum Beispiel ein Interface, um das, um den Herzschrittmacher halt zu steuern bzw. zu programmieren. Also da ist halt wieder die gewollte Schnittstelle.
Okay.
Die auch nicht besonders sicher ist.
Die auch leider nicht besonders sicher ist, ja.
Was?
Ja.
Nee, zu viel Paranoia.
Ja. Also wenn du einen Herzschrittmacher trägst, hol dir eine abgeschirmte Jacke.
Okay. Vielleicht auch ein Thema für eine andere Sendung. Apropos andere Sendung, wisst ihr schon, was ihr nächstes Mal macht?
Nee, das wissen wir erst 2 Tage vorher.
Oh, das ist eine Überraschung. Okay.
Wollen wir nicht aber Chipkarten machen? Du kannst dich jetzt freiwillig bereit erklären.
Im August. Lass
das mal lieber ist 2 Wochen nach der Haar.
Ja, also sollten wir okay auf jeden Fall demnächst mal machen.
Wir können ja mal, also wir tun jetzt mal Chipkarten auf die Liste, wir tun Medizingeräte auf die Liste. Oh ja. Wenn ihr, liebe Hörer, einen Vorschlag habt, worüber wir reden sollten, worüber wir immer schon mal 2 Stunden lang quasseln sollten, dann schickt uns den, wir machen das gerne.
Gibt es einen Jingle für die Mailadresse?
Nee, ich weiß die auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
chaosradio@ccc.de.
Ah, ich hätte jetzt gedacht info@chaosradio.de.
Das geht bestimmt auch. Aber jetzt hier nicht die Leute verunsichern.
Nein, natürlich nicht.
Es gibt doch bestimmt auch ein Wiki und was auch immer. Aber ansonsten irgendwie die
Kommunikation. Also chaosradio.de ist auf jeden Fall die Seite, wo ihr alles findet, was man über diese Sendung zu wissen hat. Zum Beispiel auch den Podcast der Sendung, den gibt's da bald, nehme ich mal an. Und wenn ihr wollt, hören wir uns im wir nicht. Aber das Chaosradio hört ihr wieder in einem Monat.
Oh, was? Einen haben wir noch. Genau. Und zwar der 29. Juli. Heute jährt sich der 8. Todestag von Wau Holland, der Gründer des CCC, einer der Mitbegründer und unser quasi philosophischer Vater. Und an den möchten wir hier nochmal erinnern.
Also die letzten 5 Minuten, also 1 Minute Schweigeminute und dann nochmal eine Musik.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass wir hier eine Technik haben, die länger als 20 Sekunden nichts sagen, geht irgendwie das Notprogramm los und ich glaube, das ist eine Welle, die man, egal. Ich würde sagen, wir widmen einfach den nächsten Song. Du meinst
ungeeignet für eine Schweigeminute.
Ja, das, also um es diplomatisch auszudrücken, so rum. Ich empfehle an dieser Stelle die nachfolgende Sendung. Maxwell, der gerade hier im Chaos gerade vom Boot gestoßen wurde, macht jetzt demnächst den Night Flight und die folgende Musik widmen wir dann Wau Holland. Ich weiß nicht, darf man das einfach so? Darf man einfach so mal Musik widmen?
Ja, darfst du.
Professor Klick ist es nämlich. Und er hat diesen Song extra geschrieben, um an Wau Holland zu gedenken. Tschüss.
Ciao.
Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
Bis nächste Mal.
Und immer schön paranoid bleiben.
silly animal that you do. He has a very awkward call that sounds like this. Yes, donkey.